Diese Folge wird euch präsentiert von der Fahrradversicherung Bigmo. Denn wir alle wissen, mit Fahrrädern ist das wie mit Backenzähnen. Irgendwas ist immer. Egal ob Sturz, Diebstahl oder wenn ihr euer Fahrrad mit dem Auto überfahrt, Bigmo steht schützend an eurer Seite. Ihr findet flexible und jederzeit kündbare Versicherungspolicen und auf jedes zusätzlich im Haushalt versicherte Rad bekommt ihr sogar 50% Rabatt. Ebenfalls mitversichert sind Ausrüstung und Zubehör sowie euer Fahrrad auf Reisen. Falls ihr Interesse an einer Fahrradversicherung habt, dann schaut gerne mal auf bigmo.com vorbei und nutzt beim Bezahlen den Code RTW26, um 10% auf eure Police zu sparen. Bigmo, das ist BIKMO und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW. Seit Christian und Bettina Wulff hat mich keine Trennung mehr so berührt wie die Scheidung des Zwillingspaars Adam und Simon Yates. Simon gibt nach seinem Giro-Sieg 2025 mit 33 Jahren sein Karriereende bekannt und nimmt das hoffentlich ernster als Marcel Meisen. Der neunfache deutsche Crossmeister profitiert von den seit Jahresbeginn geltenden Bestimmungen zur sogenannten Aktivrente und sichert sich nach einem packenden Dreikampf steuerfrei den 10. Titel. Bei den Frauen ist die Sache klarer als die Schneidezähne von Stefan Raab und Judith Krahl sichert sich mit über einer Minute Vorsprung den deutschen Meistertitel. Knapper ging es währenddessen bei der Wiedergeburt des Straßenradsports in Australien zu. Aussie, Eddie Patrick macht Luke Plapp im Zielsprint platt und darf nun ein Jahr im wunderschönen australischen Meistertrikot unterwegs sein. Ebenfalls einen großen Coup im Land der Kängurus feierte Mackenzie Coupland bei den Frauen. Die 20-Jährige feiert einen ungefährdeten Solosieg und steht damit am Anfang einer Karriere, die der belgische Crossstar Elisabeth aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme leider frühzeitig beenden muss. Für eine Januarwoche viel passiert in der wundersamen Welt des Radsports, in die ich jetzt eintauchen werde, mit den zwei wunderbarsten Stimmen des Radsports. Hier sind eure Austern für die Ohren, Richard Weinsheimer.
Tobias Knaup.
Und Max Walscheid. Tobias Knaup muss erstmal überlegen, ob er jetzt dran ist.
Kam überraschend hier bei Folge 91. Ne? Da ist das mit der Reihenfolge natürlich schwierig. Jungs, ich kann euch sagen, also erstmal natürlich, wie geht's euch? Die Alibi-Frage und dann direkt hinten dran geschoben. Ich war ja gestern bei den deutschen Crossmeisterschaften in Bensheim und ihr wurdet schmerzlich vermisst. Also ich habe diverse Leute getroffen, die nach euch gefragt haben. Also da müsst ihr euch im nächsten Jahr auf jeden Fall blicken lassen.
Ja. Absolute Schande. Muss ich mich nochmal im Nachhinein für entschuldigen, für eine Abwesenheit, sowohl an der Startlinie als auch auf den Zuschauerrängen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft aufgrund von persönlichen Stresses. Hätte sehr gerne teilgenommen und muss an der Stelle direkt mal dem Ausrichter ein großes Lob aussprechen. Also ich habe es gebannt am Fernseher verfolgt, dazu gleich mehr, also über die Renninhalte mehr, aber das Rennen sah richtig geil aus und auch was die da aufgebaut haben mit den Brücken, zuschauermäßig, anspruchsvolle Strecke. Aber bevor wir darauf kommen, Tobi, bei dir, was ist deine Entschuldigung?
Ich hatte auch privaten Stress und zwar einen Umzug, der auf jeden Fall sehr kräfteraubend war. Ich kann eigentlich behaupten, ich bin zurück im Training. Also ich habe jetzt mit Krafttraining wieder angefangen. Ich habe richtig Kisten geschleppt, Tische, Stühle und hier rumgewerkelt. Ich habe auch viel rumgeknaubt. Gleich zu Beginn habe ich erstmal in ein Kabel reingebohrt in der Küche. Ach, und habe da erstmal in den Baumarkt gehen müssen, wie so ein geschundener Hund und nach so einem Reparaturset fragen, aber hat jetzt alles geklappt.
Hast du selber geflickt, das Kabel?
Ja, klar.
Du bist
so einer, du sagst jetzt so, ja klar. Ja, Richard, ich bin auf deine Geschichte gespannt.
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, was die Zuhörer jetzt nicht sehen, Tobi sitzt halt hier ja gerade mit einer Glatze, die Haare noch so leicht angekohlt.
Das erste kleine Pilzke ist auch schon offen. Du sagst so jetzt, ja klar, aber da hast du dir, also du hast dir 100% Tutorial angeguckt, oder? Wie man Kabel flickt. Oder wusstest du das so aus dem Kopf raus?
Nee, bei so Sachen, also es gibt eine Sache, die ich mir, wo ich mein eigenes Video bei YouTube immer noch angucke, und zwar wie man eine Campagnolo EPS elektronische Schaltung einstellt, weil das ist so kompliziert, das vergesse ich selber immer.
Ja, wie sitzen da so Ingenieure rum bei Campagnolo? Denken die sich so, alles klar, wir haben jetzt hier so einen Vorgang mit so 17 Abstufungen, das machen wir jetzt so, das gehen wir raus, das ist konsumentenfreundlich.
Ja, wahrscheinlich. Nee, aber so Fragen, okay, ich habe ins Kabel gebohrt, was mache ich jetzt? Das gebe ich jetzt auch immer bei YouTube ein und lass mir dann ein Video anzeigen und mich da empfehlen, was macht man da. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Im, In dem einen Bad möchten wir einen neuen Spiegel aufhängen. Und, also im Gästebad. Und Fliesen bohren habe ich früher auch noch, also habe ich noch nie gemacht. Mhm. Ich brauche jetzt einen Fliesenbohrer. Also da wird einem schon geholfen bei diesem YouTube.
Da, das ist irgendwie so, das ist ganz heikel, dass sie nicht zerspringen, ne? So viel weiß ich auch vom Fliesenbohren.
Ja, man muss da so Kreppband drüber kleben und man braucht einen speziellen Bohrkopf und man darf keinen Schlagbohrer und nicht so eine hohe Drehzahl. Aber ja. Alle weiteren Tipps gerne in meine DM.
Ja, ich bin da eher so bei Stromberg einfach mal machen, ne? Und dann hinterher mal nachschauen, ob es dann funktioniert hat oder nicht. Aber
den Knopf anrufen.
Ja, also feuchtfröhlich geht's also in Tobis Badezimmer zu und feuchtfröhlich ging's auf jeden Fall gestern auch bei der Cross DM zu. Max, du hast gerade eben schon angesprochen. War eine geile Strecke, die, glaube ich, sagen wir mal, wenn es jetzt komplett trocken gewesen wäre, ziemlich lame gewesen wäre. Aber dadurch, dass es halt ja erst alles zugefroren ist, also am Samstag war es ja erstmal noch ultramatschig auf der Strecke, dann ist es über Nacht durch die hohen Minustemperaturen, sagt man das so, hohe Minustemperaturen oder niedrigen, nee.
Deutscher Wetterdienst würde sagen, die Russenpeitsche. Ja,
die Russenpeitsche kommt, genau. Hat die Strecke dann so angefroren, aber eben nur obendrauf. Und wenn dann eben so viele von den Crossreifen dann über die Strecke drüber fahren, dann bricht irgendwann dieses obere Gefrorene ein und dann kommt da so eine herrliche Kombination aus Eis und Matsch zum Vorschein. Und das hat die Strecke dann wirklich richtig anspruchsvoll gemacht. Ich war selber auch mal drauf, weil ich gestern die Siegerin beim Frauenrennen mit der Kamera begleitet habe, Judith Kral. Bin noch mal 2 Runden gefahren. Und das war schon echt verrückt, weil ich dachte erst, habe ich kurzfristig gedacht, ich hätte doch noch eine Cross-Karriere vor mir, weil ich konnte beim Warmfahren relativ viele Stellen fahren, die dann später in den Rennen nicht mehr fahrbar waren. Aber dann habe ich irgendwann auch gemerkt, ja gut, der Untergrund hat sich einfach verändert und es wird wohl daran gelegen haben.
Und jetzt zu Interesse halber, wie bist du der Judith da hinterhergekommen? Also die wird ja dann entsprechend in lockeres Tempo gefahren sein, aber die technischen Stellen wird sie wahrscheinlich schon halbwegs hart laufen lassen, oder?
Ja, also wir sind ganz locker über die Strecke gefahren beim Warmfahren. Deswegen war es jetzt kein Problem. Aber ich glaube, wenn sie da mal ernst gemacht hätte, dann wäre das relativ schnell auseinandergegangen. Ich war das ja schon gewohnt. Letztes Jahr haben wir ja den Marcel Meisen begleitet, der jetzt in diesem Jahr nochmal, wie gesagt, aus der Rente zurückgekommen ist. Mit dem bin ich auch immer warm gefahren. Und wenn so Cross-Profis sich warm fahren, dann kann man da mitfahren, weil die halt einfach so, wie wenn wir auf der Straße halt nur die Beine fallen lassen, über die Strecke fahren, dann kann man das mit ein bisschen mehr Kraftaufwand, kann man das wieder wettmachen, das, was man in den technischen Passagen passiert. Aber wenn da mal so eine Passage vollgefahren wird.
Ja, aber man merkt das ja schon, dass wenn dann so ein Loch aufgeht. Also ich meine ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit dem Marcel über eine matschige Strecke fahren würde, dann hätte ich ja in jeder Kurve direkt, würde ich ja, also du spürst es ja, dass einfach ein paar Zentimeter Lücke aufgehen.
Ja, ich finde es total, was ich immer total faszinierend finde beim Crosssport ist, wenn man das mit jemandem macht, der das auch kann, dann wird dir halt, also das ist wirklich so, wie wenn dir das erste Mal jemand eine binomische Formel in Mathe mal richtig erklärt hat, weil da geht dir halt einfach so ein Licht auf, ach, so kann man das auch fahren. Und die haben halt einfach, ich habe das Gefühl, dass die nicht so viel auf ihr Vorderrad einfach gucken, sondern so 3 Meter im Voraus leben. Die leben quasi immer in der Streckenzukunft. Und wenn man sich daran ein bisschen orientiert, finde ich, dann geht's einigermaßen.
Mhm. Ja, ich würde sagen, das ist auch wie in so einer Abfahrt, wo viele Serpentinen und so sind, wo man, wenn man alleine vorne wegfährt, wo man sich so die ganze Zeit denkt, boah, ja, schneller geht's nicht. Und wenn man dann mal einem hinterherfährt, einfach nur blind am Hinterrand hinterherfährt, dann fährt man ja auch oft irgendwie ein bisschen schneller runter. Und so ist es da so in meinem Cross auch, wenn man dann irgendwie die richtige Spur trifft oder dann die richtige Spur wählt, dann merkt man mal, okay, was geht da? Und im Training, dann auf den einfachen Stücken fahren die ja nicht voll im Training und dann kann man immer wieder hinbücken oder wenn irgendwie ein Hindernis kommt mit Treppen oder so, im Training gehen die ja dann hoch und dann kann man kurz immer so das Loch zurennen, wenn man nichts kann.
Ja, ist echt so. Ja, da muss man dann immer auf jeden Fall mit erhöhter Leistung die technischen Mängel ausgleichen, wenn man da so eine Warmfahrrunde begleitet. Aber Max, du hast gerade eben auch schon gesagt, was ich halt echt geil fand, war, am Samstag soll es wohl relativ leer gewesen sein an der Strecke, auch aufgrund des schlechten Wetters, aber gestern, also das war schon echt cool. Es gab da so einen Zuschauerhügel, da standen die Leute echt so in Fünferreihen obendrauf, da war auch echt gute Stimmung. Und ich meine auch die Übertragung vom HR, ich glaube der HR hat es übertragen, ne? Die war, also klar war die rudimentär, sage ich jetzt mal so, aber man hat jede Stelle des Rennens verfolgen können. Und ja, gerade das Männerrennen mit dem Dreikampf da vorne, für alle, die es nicht gesehen haben, Also das war richtig spannend. Also ich hatte richtig Puls die ganze Zeit.
Ich habe dem Marcel nach dem Rennen geschrieben, das ist wirklich kein Witz. Ich bin gestern zuerst 3 Stunden auf der Straße trainieren gefahren und dann anschließend noch 1,5 Stunden so mehr oder weniger locker ausgefahren auf der Rolle. Und auf der Straße hatte ich 360 Watt normalized und Alter. Auf der Rolle halt einfach nur easy gefahren. Und ich hatte auf der Rolle, glaube ich, einen höheren Durchschnittspuls als auf der Straße, weil ich da komplett mitgefiebert habe. Weil der Marcel, der hat sich dann nach der ersten Brücke direkt nach dem Start massiv aufs Maul gelegt.
Ja.
Also wirklich so richtig klassisch, so einmal der Länge nach voll auf die Fresse. Und da habe ich gedacht so, uiuiui, ist er jetzt vielleicht nervös oder so? Aber ich glaube, das war dann einfach so eine angefrorene Spur oder so und dann Vorderrad steckt geblieben. Irgendwie sowas muss das gewesen sein.
Ja, also man muss ja generell sagen, also für alle Zuhörer, die jetzt nicht so drin sind im Crosssport, das ist natürlich für uns, ich hatte das ja in der letzten Woche schon angesprochen, das ist für uns ja auch irgendwie eine besondere Situation, Max, wo du dich dann auch mal reinfühlen kannst, was das für uns bedeutet, wenn wir zum Beispiel Roubaix oder sowas gucken. Weil so ein Rennen, wenn du da jemanden hast, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, den du anfeuern kannst, das ist halt einfach so ultra geil. Und ja, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass das deutsche Meistertrikot jetzt in der Cross-Saison quasi nicht mehr gezeigt wird, auch nicht nächstes Jahr, weil Marcel hat ja seine Karriere eigentlich beendet. Andererseits muss man natürlich sagen, ist es ja auch gut, wenn der stärkste Crossfahrer in Deutschland das Trikot gewinnt. Und wenn er das halt eben immer noch ist, auch aus der Aktivrente kommt, dann ja, ist das vielleicht auch in Ordnung. Aber ich denke, mit Hannes Degenkolb, der ja Dritter geworden ist und auch noch U23 hätte starten können, gibt es da auf jeden Fall einen Fahrer, der vielleicht in den nächsten Jahren so ein bisschen in Marcells Fußstapfen treten kann. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, weil er ist ja auch echt ein geiles Rennen gefahren.
Ja, komplett. Bevor ich da auch nochmal was zu sage, wollte ich aber auch nochmal auf die Fernsehübertragung eingehen, was du eben sagtest, Richard. Du hast zwar jetzt gesagt rudimentär, vielleicht war das so der Eindruck, den du vor Ort gewonnen hast von dem Setup, das sie hatten, aber ich muss sagen, das hat man, falls das rudimentär war, hat man das am Bildschirm eigentlich gar nicht gemerkt. Also ich fand die Übertragung eigentlich super lückenlos und gut gelungen. Und mir hat auch das Kommentatoren-Duo gut gefallen. Ein Kommentator wurde vom HR gestellt, das war praktisch so, ja, Profi, sag ich mal, in der Branche des Fernsehens, kannte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber Co-Kommentator und Experte war Philipp Walsleben und der als internationaler Ex-Spitzencrosser hat dem Ganzen natürlich dann auch viel Expertise verliehen und das hat...
23 Weltmeister war der mal.
Genau und ist auch, ich weiß nicht mehr, welches Rennen das war, aber es gibt da auch so ein legendäres Rennen, wo er sich mit Mathieu battelt, im Weltcup war es, glaube ich, also schon eine Weile her, aber...
Stimmt, den Weltcup hat Philipp, glaube ich, auch schon mal gewonnen.
Ja.
Also eigentlich war der früher immer der Seriensieger und dann hat Marcel den irgendwann abgelöst.
Ja.
Aber ja, ich fand die Übertragung auch gut. Also ich hab nicht alles gesehen, sondern ich habe immer mal wieder ins Handy reingeschaut und wie Max das auch beschrieben hat, ich hatte Puls 100, 160 die letzte Runde, als ich mir die angeschaut habe und dachte, das reicht nicht, der kommt wieder und so. Weil man halt einfach so mitfiebert.
Was man auch mal ganz klar sagen kann, wir kennen ja alle drei Marcel sehr gut und man hat halt komplett gesehen, dass er voll am Limit ist, ne? Also ja, man wusste halt einfach, der hat jetzt so physisch, der kann jetzt nicht nochmal 5 oder 10% draufpacken.
Nee, weil man hat ganz klar gesehen, er war halt technisch, also er ist halt technisch total eingerostet war, weil er ist halt jede Runde besser geworden und am Ende gab es mehrere Passagen, wo er halt einfach deutlich der Schnellste war technisch, aber er hat halt auch, das hat er mir auch gesagt, halt super viele Fehler gemacht, das passiert dem halt eigentlich nicht.
Ja, aber das ist ja auch oft eine Kombination dann, wenn du jetzt, sagen wir mal, noch 5% mehr Physis hättest, dann würdest du die Fehler nicht machen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber das war, das hat schon richtig Bock gemacht, das sich nochmal reinzuziehen. Ich kann euch sagen, ich habe an dem Tag auch einen persönlichen Sieg gefeiert, weil ihr habt ja gerade schon die Fernsehübertragung angesprochen. Das führte natürlich auch mit sich, dass im Ziel auch die HR-Reporterin mit dem Mikrofon auf die Sieger und Siegerinnen gewartet hat. Aber ich hatte ja dann die Judith Kral mit der Kamera begleitet. Und dann kann ich euch mal sagen, ne? HR, Richard Weinsheimer, steht 1-0 für Richard Weinsheimer, weil das erste Siegerinterview, das habe ich mir aber mal ganz klar gesichert da. Da habe ich mal gesagt, komm, geh mal weg mit eurer großen Kamera, lass hier mal den Papa ran.
Bei der Judith Kral oder bei Marcel?
Nee, bei der Judith. Also
Beim Männerrennen, das war ja dann für dein Video gar nicht mehr relevant, ne?
Ja, genau. Nee, da konnte der HR das natürlich herrlich machen. Aber beim Frauenrennen habe ich mich schon mal schön dazwischen gemogelt.
Ja, also auf jeden Fall müssen wir noch erwähnen, Fabian Eder Zweiter geworden, Hannes Degenkolb hatten wir schon gesagt, Dritter. Und bei den Frauen haben sich auf Platz 2 und 3 platziert die Sina van Thiel und Theresa Schwenk. Theresa Schwenk, Local Representative aus Heidelberg, auch top Medaille geholt. Dann habe ich auch über die Frage nachgedacht, Richard, die du eben aufgeworfen hast, die dem Marcel ja dann auch gestellt wurde. So, ist das jetzt gut, dass er nochmal gewonnen hat, weil es war ja sein 10. Titel, 9 hat er schon. Und wäre das für den Sport praktisch besser, wenn jemand anders gewonnen hätte? Muss ich ehrlich sagen, ich finde, es sollte immer der Beste gewinnen und alles andere ist zweitrangig. Und er war jetzt halt einfach der Beste, that's it. Und ich finde auch diese Frage ein bisschen obligatorisch irgendwie so, die dann auch im Siegerinterview gestellt wurde. Ja, warum sind die denn nochmal gefahren? Da denke ich mir auch, ja gut, wenn er halt Bock hat zu fahren, dann fährt er halt. Fertig.
Ja und nein. Also ich finde, das Einzige, also ich bin grundsätzlich bei dir, habe ich ja gerade eben auch schon gesagt, aber ich finde, dass es dann schon schön ist, wenn das Meistertrikot auch irgendwie die Saison über gefahren wird. Also ich jetzt mal so als Vergleichsbeispiel, sagen wir mal, Mathieu van der Poel beendet seine Karriere und fährt dann einfach jedes Jahr noch die niederländischen Crossmeisterschaften, würde man ja, wobei eigentlich wird man es auch feiern, ne? Wenn er dann mit 40 immer noch niederländischer Crossmeister wird und aber es ist halt auch schon so ein bisschen Mittelfinger an die Konkurrenz, muss man natürlich sagen, ne? Also ich komme schön, letzte Woche war ich noch mit Tobi und Richie Bier trinken in Sonnhofen am Streckenrand beim Weltcup.
Ja, come on. Der ist 16.000 Kilometer trainieren gefahren letztes Jahr, also.
Natürlich. Aber ich kann es schon verstehen, dass man die Frage zumindest mal stellt. Entschuldigung. Und ich meine, er hat sich ja selber auch schwer damit getan, ob er nochmal starten soll oder nicht. Er war da bis zum Ende sehr unentschlossen und hat sich dann ja, am Ende dafür entschieden, sich doch nochmal in den Start zu stellen. Ich finde halt so richtig, man kann halt nichts mehr gewinnen, Max. Weißt du? Also du bist halt schon 9-mal deutscher Meister gewesen. Du hast ein richtig geiles Karriereende gehabt. Bist quasi mit einem deutschen Meistertitel abgetreten. Und wenn du dich dann nochmal in den Start stellst, dann kannst du eigentlich nur verlieren. Weil der zusätzliche Titel bringt dir jetzt so erstmal nichts.
Genau, aber das ist ja jetzt dann sozusagen die Frage umgedreht. Das ist ja das Risiko, was es für dann den Teilnehmer Marcel birgt. Und nicht die Frage, was ihn eigentlich motiviert hat, dann doch zu fahren. Ja. Weil das wäre jetzt eher ein Grund zu sagen, so, ich lasse es bleiben.
Ja, ist dann eher eine persönliche Frage.
Ich habe ihn am Freitag nochmal gefragt, da war seine Aussage, ja, der Klausi, mein Mechaniker, mit dem habe ich jetzt hier 5 Stunden nochmal alle Räder fit gemacht. Aus der Nummer komme ich hier nicht mehr raus.
Ja, das ist doch schön. Also für den deutschen Crosssport, für die Übertragung gestern, wenn da jemand zufälligerweise draufgegangen ist bei Männerrennen, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Weil das war, würde ich sagen, die spannendste Cross-DM seit Jahren.
Ja, also für mich war es auch einfach komplett das spannendste Cross-Rennen, was ich bisher geguckt habe diesen Winter.
Ja, auf jeden Fall, klar. Aber da darf man natürlich den persönlichen Bezug nicht rausrechnen.
Genau, das ist auf jeden Fall so. Und natürlich hat mich das so interessiert, weil ich generell auch hier so aus halbwegs noch lokaler Verbundenheit gehofft habe, dass das ein Erfolg wird, die Meisterschaft und so weiter. Und weil ich auch irgendwie daran interessiert bin, dass es gut abläuft und gut dasteht. Und ich finde, das hat es auf jeden Fall. Aber was mir dann auch nochmal aufgefallen ist, ich finde, die drei, ja, die auf dem Podium gelandet sind, die haben da wirklich ein 1A-Rennen gemacht. Und ich möchte überhaupt nichts in Abrede stellen, aber trotzdem sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass das nochmal was anderes ist, ob jetzt in Belgien die Meisterschaft ausgefahren wird, die ich mir auch angeguckt habe, oder in Deutschland. Mhm. Und da muss ich halt ehrlich sagen, es macht für den Zuschauer, für mich, und ich würde sagen, ich bin jetzt schon auch vom Fach, kein Riesenunterschied, wie schnell die unterwegs sind.
Nee, überhaupt
also
nicht.
Also man diskutiert ja jetzt, wir haben ja auch in den vergangenen Folgen mal darüber gesprochen, ob ein sichererer Reifen, ein langsamerer Reifen den Straßenradsport sicherer machen würde. Und dann hat man ja direkt Angst, das sieht dann scheiße aus, wenn man einen Ticken langsamer fährt. Und da sprechen wir ja über Nuancen. Und ich muss sagen, jetzt im Crossrennen, wo jetzt zwischen Belgien und Deutschland ja rein stärketechnisch Welten liegen, hat mir das überhaupt nichts ausgemacht, sondern ich fand es war einfach ein richtig geiles Rennen.
Ja, auf jeden Fall. Aber dieses Argument, das hört man ja eigentlich, also das ist ja eher sowas, wenn Frauen- und Männersportarten miteinander verglichen werden, kennt man das Argument ja auch. Also dass dann manche Leute anführen, ja, bei den Frauen ist das ja so viel langsamer oder weniger dynamisch oder sowas. Hm. Und da würde ich tatsächlich auch behaupten, das ist eine reine Perspektivenfrage. Also natürlich.
Ja gut, aber da muss ich jetzt sagen, jetzt im Fußball zum Beispiel kann ich das, also das ist ja wahrscheinlich das, wo Frauen und Männer am meisten verglichen werden, auch so mit Pay Gap und so weiter. Und da kann ich das persönlich einfach nicht so gut bewerten, weil ich bin halt einfach ein ganz durchschnittlicher, normaler Fußballbeobachter und ich habe da jetzt nicht die übertriebene Ahnung von. Aber jetzt im Radsport, wo ich es ja inhaltlich viel, viel besser bewerten kann, ist es mir einfach aufgefallen. Und im Fußball könnte ich das jetzt nicht mit so einer Gewissheit sagen, weil ich da einfach nicht so den Spielfluss von verschiedenen Ligen, Männer, Frauen, wie auch immer, so 1:1 abgespeichert habe.
Ja, und ich glaube, das liegt aber daran, und das meine ich eben auch bei dieser Männer-Frauen-Thematik im Sport, ich glaube, das ist, wie gesagt, eine Perspektivenfrage. weil ich glaube, wenn du dir halt ein Frauenrennen anguckst, so mit dem Mindset, wie das, glaube ich, vor allem in der Vergangenheit viele Leute getan haben, so nach dem Motto, so, dann wollen wir mal sehen, was die Frauen hier können. Oh, die sind ja voll lahm, die sind ja 5 km/h im Schnitt langsamer. Dann fällt dir das natürlich auf und du siehst vielleicht den Unterschied, aber wenn du halt einfach ein Rennen guckst und dieses Vergleichende einfach mal aus deinem Kopf raushältst, weil du hast ja das Crossrennen ja auch nicht geguckt und dir gedacht, oh, Mathieu van der Poel wird jetzt hier aber schneller durchfahren, dann ist das halt völlig egal. Und
das stimmt, ja.
Ja, und das ist zum Beispiel, also mir fällt das dann immer auf, wenn man, sagen wir mal, den dritten Tag Tour de Femme geguckt hat, dann, also ich kann mich da auch nicht ganz frei von machen, wenn ich jetzt einfach mal, kann ich jetzt hier einfach mal so ehrlich zugeben, aber wenn man dann halt eben sich komplett auf eine Sportart einlässt und das mal 2-3 Tage nacheinander guckt, dann merkt man erstmal, wie dumm dieses Argument einfach ist, weil man, ja, irgendwie so dieses Vergleichende dann doch immer ein bisschen im Kopf hat. Und wenn man es weglässt, wird die Sportart halt gleich einfach 10.000 Mal geiler.
Ja, interessant auf jeden Fall.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Frauenfußball ist ja da auch so ein Riesenthema. Und ich meine, das gucken jetzt auch so viele. Und man muss sich wirklich einfach davon freimachen. Und diese ganzen Expertenkommentare mit, die haben so viele Fehlpässe und so, einfach beiseite legen und einfach das Spiel gucken. Und ob die jetzt den Ball 50 Meter weit schießen oder 30 Meter weit, ist ja eigentlich egal. Wenn es ein spannendes Fußballspiel ist oder ein spannendes Crossrennen, dann sieht man ja die Unterschiede gar nicht.
Ja, das ist richtig. Crossrennen, also wenn die eins perfekt können, dann ist das ja so Linientreffen, sage ich jetzt mal. Ne? Da gibt's ja immer die Spurrillen und da sind Crossfahrer dann, ob das jetzt im Sand oder im Schlamm ist, so ultra gut drin, die perfekt zu treffen. Und ich habe mich gestern jetzt so gefragt, so als Straßenradsportler, was kann man da eigentlich so richtig perfekt? Weil, pass auf, ich vergleiche mal mit einem Koch. Ne, beim Koch gibt's ja so den offensichtlichsten Skill, mit einem Messer so Gemüse oder sowas so richtig geil klein zu schneiden, ne, das so richtig schnell zu hacken. So, oder wenn du jetzt, ja, keine Ahnung, sag mal, du arbeitest in der Stadtverwaltung, du bist so richtig schnell an der Tastatur. So.
Ja, und du kannst, das finde ich auch mal faszinierend, wenn dir die Leute ins Gesicht gucken und währenddessen mit 10 Fingern so deine Daten eingeben.
Exakt, genau, so. Und so ein Skill habe ich versucht, bei mir beim Fahrradfahren zu entdecken, weil ich klar, also treten werde ich wohl offensichtlich können, aber das kann ja jeder, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich, ich bin dann mal so diesen Prozess des Fahrradfahrens entlang gegangen und dann habe ich so gemerkt, ey, ich kann wirklich
Schuhe binden, kann ich nicht.
Ja, ist alles Klettverschluss oder Dreh sogar. Es gibt nur eine Sache, die ich, würde ich sagen, besser kann als die Durchschnittsbevölkerung. Und zwar würde ich behaupten, dass es wenig Leute gibt, die so galant das AirPod-Case hinten aus der Trikottasche nesteln können. Dann habe ich die sogenannte Ansaugtechnik. Also ich saug dann mit meinem Mund den rechten AirPod in meinen, also so an die Lippen dran. Und dann stecke ich mir den rechts rein und dann mache ich mit so einer galanten Flip-Bewegung, lasse ich das Case wieder zuklappen und tue das hinten wieder in meine Trikottasche rein. Gibt's was, wo ihr sagen würdet, boah, da bin ich richtig gut drin, so im Riegel essen oder ich weiß es nicht. Also man ist wirklich schon eine ganz schöne Opfersportart.
Ja.
Hast du was?
Ich muss zu dem AirPod-Ding noch kurz drauf eingehen, 2 Sachen. Und zwar ist im Dezember Trainingstag einer meiner Teamkollegen ordentlich gestürzt, als der gerade versucht hat, sich das entweder aus der Trikottasche rauszuholen oder wieder reinzustecken. War es ein bisschen windig, hat er nicht aufgepasst.
Ist halt nicht so ein Meister wie ich.
Der vielleicht nochmal bei dir in die Schulung gehen, genau.
Richtig, ganz gerne melden.
Richard Weinsheim, auch da mal einen Workshop anbieten.
Ja, eine Masterclass.
Genau, und dann hatte ich auch mal eine Situation, da hatte ich ein Jahr lang relativ niedrige Trikottaschen und da bin ich dann hier in der Ortschaft recht steil bergunter gefahren und wollte da jetzt nicht so, ich mag das nicht, wenn man innerorts so übertrieben schnell fährt, weil da sind überall Ein- und Ausfahrten und selbst wenn man da theoretisch laufen lassen könnte, weil es geradeaus geht, habe ich da nicht so Bock drauf, habe dann so die Bremse gezogen und auf einmal überholt mich so was Kleines, Weißes. Und dann denke ich so, boah, verblüffend, was ist das denn, was da von hinten angeschossen kommt? Ja, waren meine AirPods.
Ja, ja. Ey, aber wo du gerade sagst, ich hatte recht niedrige Trikottaschen. Kennt ihr das, wenn so ein Trikothersteller, passiert vor allem bei so neueren Fabrikaten auf dem Markt, die Trikottaschen so zu hoch machen, wie unwürdig das ist, wenn du dir da mit so einem abgewinkelten Arm versuchst, auf dem Rücken rumzunesteln und da irgendwas rauszubekommen, das ist so unwürdig, vor allem im Winter, wenn du so leicht eingefroren bist, Du kriegst da dann einfach nichts raus.
Das ist richtig schlimm, ja. Okay, und AirPods-Situation Nummer 3, die hat sich jetzt kürzlich ergeben, und zwar besitze ich jetzt AirPods 3.0, sind glaube ich 3.0, also die neuen. Und die haben so eine Funktion, die auf den ersten Blick total praktisch ist, dass sie das Noise Cancelling abschalten, wenn du anfängst zu reden. Also ich höre jetzt beispielsweise einen Podcast und der Podcast ist dann standardmäßig mit Geräuschunterdrückung von Umgebungsgeräuschen und dann spricht mich jemand an und ich gebe eine Antwort, dann erkennt der AirPod, dass ich rede und reguliert sofort das, die Wiedergabelautstärke von dem Medium runter und nimmt auch das Noise Cancelling weg.
Das ist intelligent.
So am Anfang total intelligent, so macht Sinn. Dann habe ich aber festgestellt, ich mache zu viele Geräusche beim Sport.
Junge, das ist ja geil. Das heißt, du schnaufst da so laut rum.
Ja, genau, sowohl mal so ein Stöhner, also so ein Stöhner beim Krafttraining oder so ein Schnaufer beim Radfahren, mach mir dann direkt meinen Motivational-Song kaputt.
Das ist richtig schlecht, ey. Das ist aber auch witzig.
Ja, auf jeden Fall habe ich die Situation, die Funktion jetzt wieder abgestellt. Aber zurück zu deiner Frage, meine Fähigkeit, also ich gehe da völlig mit in deiner Beobachtung, weil so eine kleine Fähigkeit habe ich jetzt ad hoc nix, vielleicht hat der Tobi eine, aber so im größeren Rahmen, meine Fähigkeit ist halt so Timing im Peloton und das kann ich halt im Real Life überhaupt nicht zeigen.
Doch, auf der Autobahn.
Doch, beim Autofahren, ja klar.
Sich auch mal ransaugen an den LKW und dann nochmal rausstechen aus der Lücke. Also ey, jetzt mal ohne Spaß,
Ich muss mich beim Autofahren, muss ich mich eher immer zurückhalten, nicht wie so ein Geisteskranker durch den Verkehr zu fahren, weißt du? Also man sieht ja immer die Lücken und man könnte da reinfahren, aber man macht's ja nicht, weil's
aber
nicht
man
so wirklich
da, man darf ja nicht, man darf ist. Ja so wenig, man darf nicht. Ja einfach nicht.
Ja, aber für mich ist da die klassische Situation so, dass Verlassen der Autobahn, weil ich würde behaupten, dass Radsportler tendenziell deutlich später abbiegen, also im Sinne von der LKW, den zu überholen, das passt noch.
Mhm, ja.
Ja, also das können wir mal, Richard, Masterarbeitsthema, kannst du mal untersuchen, ob Radsportler da eine längere Höchstgeschwindigkeitsstrecke haben, bevor sie dann geschmeidig die Abfahrt nehmen, im Vergleich zur Normalpopulation.
Ich würde sagen, wir nehmen viel, viel mehr, also vor allem auch von der Rundstrecke, wir nehmen auch beim Autofahren dann viel, viel mehr Schwung mit aus der Kurve, weißt du? Also ich merke das immer in meinem Polo Rari. wenn ich da so eine Autobahn ausfahre, dann die Leute drücken immer von hinten, fahren so richtig dicht auf und dann fahre ich so schön geschmeidig durch die Kurve, fahre eine gute Linie und komme halt mit viel mehr Schwung raus und dann haue ich den dritten Gang rein im Polo und nie wieder gesehen.
Ja, lässt du die 40 PS mal aufholen.
Ey, der Knaupe, er wird mit so einem E-Auto, das macht ja so Rekuperation, wie das auch immer heißt, mit den E-Batterien wird der Knaupe von hier bis nach, weiß ich nicht was, bis nach Warschau wird er das erste Mal an,
bis nach Venedig,
wird er da durchfahren. Ja, aber das würde mich jetzt mal interessieren, ob das allen Zuhörern so geht, dass man sich auf der Autobahn quasi dauerhaft zurückhalten muss, weil man dann einfach einen ganz anderen Zugang zur Straße an sich, ich sag ja immer, der Radsportler an sich hat einen ganz anderen Zugang zur Kurve.
Aber ey, was mir auch aufgefallen ist, aber ich möchte Tobi nicht abschneiden. Tobi, hast du irgendwie so eine Kleinigkeit, unabhängig vom Autofahren, die dich auszeichnet als Radprofi oder als, eingefleischten Radfahrer?
Es war ja so ein Skill, wo Richard gefragt hat, ob man extra galant einen Riegel aufmachen kann. Habe ich mich zurückerinnert, als man halt diese trockenen Riegel gegessen hat, die so richtig, richtig fette Blöcke waren. Und da konnte man die noch immer herrlich auf den Vorbau oder auf den Lenker schlagen, um die zu öffnen, weißt du? Dann musste man die nicht so auffummeln. Aber die Zeiten sind halt mit Gels und Kohlenhydraten in der Flasche sind halt auch vorbei. Beziehungsweise, ich fahre ja gar nicht mehr so lange Fahrrad, dass ich halt so viel essen müsste, dass ich halt irgendwie tonnenweise Riegel auf meinem Lenker aufschlagen müsste.
Aber du kriegst auch die Ost-Mentalität nicht so richtig raus, ne? Also ich hab mir das Video mit Liane Lippert angeguckt und ihr seid da irgendwie seit 3,5 Stunden auf dem Rad und du sagst dann da so ganz stolz die Kamera, ja, ich hab noch nichts gegessen.
Ja, nein, das war kein Hungergefühl.
Also Essen und Trinken in Zeichen von Schwäche gilt bei dir immer noch.
Ja, wir hatten auch nur einen Flaschenhalter am Rad, aber Tota kannte sich da in Girona gut aus, das heißt, wir hatten irgendwo mal eine Quelle vorab. Und in der ersten Flasche hatte ich, glaube ich, 90 Gramm Kohlenhydrate, Richard, oder? Also so ein bisschen hatte ich schon was drin.
Ja, das.
Die habe ich auf jeden Fall in den 3 Stunden schon getrunken gehabt. Aber ich habe bei so niedrigen Intensitäten und dann hinten im Windschatten, da kriege ich keinen Hunger. Also
das ist bei der, also Studienlage ist für den Knaup alles Schall und Rauch. Das macht er eher nach Gefühl. Das ist wie mit der Tetanus-Impfung. Das ist auch. Naja, muss man erstmal sehen. Nee, was haltet ihr denn als Skill, den man sich als Radprofi aneignet? Also den Trackstand haben wir ja schon mal besprochen. Das wäre ja schon was man über die Jahre schon perfektionieren kann. Und die Fähigkeit, mit zwei Fahrrädern gleichzeitig zu fahren. Also, dass man das eine Fahrrad so am Vorbau neben sich führt. Ja. Das ist schon ein Skill. Aber das ist jetzt auch nicht,
was man so jeden Tag. Ja, oder natürlich so eine Kleinigkeit, so beim Parken vom Stadtrad, dass man absteigt und vielleicht noch ein bisschen schieben muss und dass man das Rad wie so ein Triathlet in der Wechselzone am Sattel fasst und so balancieren schiebt. Kann auch nicht jeder.
Ja, das stimmt. Mhm. Da könnte man es auch auf jeden Fall dran erkennen. Ja, das ist nicht schlecht.
Oder als KT-Sportler kann man dann auch mit dem Fahrrad fahren und den Handgepäckskoffer oder den kleinen Koffer, wenn man zur Dusche fährt oder auf dem Bahnhof, weißt du, wenn man irgendwie am Reisen ist, mit dem Fahrrad fahren und dann noch einen Koffer zu ziehen.
Ja, stimmt, ja.
Werbung.
Wir bei Radio RTW können zwar mit Fahrrädern ganz gut, aber im Internet, da haben wir doch unsere kleinen Problemchen. Der Richard, der sitzt im Fake-Shop auf, der Tobi muss feststellen, es gibt nicht nur ihn, sondern einen zweiten virtuellen Tobias Knaup in Deutschland und der hat seine Identität geklaut.
Ja Max, ich will es nicht sagen, aber auch du solltest da beim Thema Internet nicht ganz so großspurig sein. Du hast es letzte Woche zum allerersten Mal geschafft, einen Sticker in unsere WhatsApp-Gruppe zu senden. Aber wie dem auch sei, wer noch ein bisschen, naja, ich sag mal, einen sicheren Partner beim Surfen im Internet sucht, der ist bei unserem heutigen Werbepartner NordVPN goldrichtig, denn mit NordVPN seid ihr sicher im Internet unterwegs, verschlüsselt eure Daten und könnt zum Beispiel unterwegs am Flughafen oder auch in Cafés eure Bankgeschäftige erledigen oder eben weitere Dinge im Internet tun, bei denen man jetzt nicht unbedingt einen unliebsamen Dritten mit dabei haben möchte.
Aber man kann das auch zur Vergnügung nutzen, so ein NordVPN-Server. Und zwar, wenn man im Ausland unterwegs ist und seine Lieblingsserien in der ARD-Mediathek oder im ZDF schauen möchte, die letzte NDR-Doku, dann kann man das wunderbar machen, indem man eben seine IP-Adresse ändert und den Standort Deutschland angibt. Und dann kann man sich die Lieblingsserien schön reinziehen oder eben auch Crossrennen im belgischen TV gucken.
Mit NordVPN bewegst du dich zwischen Pleasure und Produktivität, mit bis zu 10 Geräten deine Lieblingsserie streamen, gleichzeitig über geleakte Daten gewarnt werden und deine Downloads auf Viren scannen lassen. The full package, würde ich sagen.
The full package, und das könnt ihr euch jetzt sichern unter nordvpn.com/radio-rtw. Da könnt ihr das Ganze auch erstmal völlig risikofrei 30 Tage lang testen mit der Geld-Zurück-Garantie. Und wenn ihr unseren Code radio-rtw alles klein und zusammen eingebt, erhaltet ihr jeweils das beste Angebot. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Werbung Ende. In dem Zug habe ich mich dann aber dann doch gefragt, okay, was man ja wirklich bei jeder Ausfahrt machen muss, ist sich anziehen. Und während, also ist es ja so, es gibt ja die berühmte, die Duschreihenfolge, also die Abtrockenreihenfolge, also wo man anfängt mit dem Handtuch zu rubbeln. Also sagen wir mal jetzt mal, manche Leute fangen am Kopf an, manche fangen an der Wade an und arbeiten sich dann nach oben. Wie ist eure Anziehreihenfolge? Also fangt ihr immer, also Unterhemd und Dann Hose oder erst die Hose oder bei den Beinlingen zum Beispiel, seid ihr so Leute, die mit Beinlingen und Schlepphoden durch die Wohnung laufen und sich dann erst die Hose drüber ziehen. Wie macht ihr euch fertig? Kommt erst Helm oder Brille? Wie macht ihr das?
Bei mir auf jeden Fall Brustgurt immer als allerletztes.
Das ist schon mal intelligent, ja, das ist gut. Da freut man sich jedes Mal.
Also ich zieh mir erstmal komplett nackt Helm und Brille an und dann genieße ich nochmal für 5 Minuten.
Dann gehe ich erstmal nochmal zurück auf die Couch.
Machen wir nochmal schön Espresso.
Ja, ist echt so, ey.
Nee, also ich fange wirklich, im Idealfall steht man da komplett nackt und dann fange ich im Idealfall mit dem Brustgurt an und dann mit dem Unterhemd.
Mhm.
Und dann hat man einen sehr gottlosen Moment, weil dann steht man da oben leicht bekleidet, aber auch peinlich bekleidet, unten gar nicht bekleidet und zieht sich dann die Socken an. Weil, ich erkläre euch jetzt warum, nach den Socken kommt ja bei den Witterungsbedingungen aktuell die lange Hose.
Mhm.
Und die lange Hose muss natürlich über die Socken.
Ja.
Also styletechnisch absolutes No-Go, Socken über der Hose. Und das Unterhemd möchte ich deshalb schon anhaben, weil das Unterhemd ja dann geschmeidig in die Hose reingesteckt werden muss. Und diesen Flow, das Unterhemd schon anzuhaben und dann die Hose drüber zu ziehen, das macht halt auch Sinn.
Siehst du, Max, ich wusste, dass man sich da auf dich verlassen kann. Du hast das nämlich richtig durchdacht.
Ja, genau.
Du hast die Socken über die lange Hose.
Nein, unten drunter.
Nein, unten drunter.
Und deswegen, drunter, ja.
Aber deswegen zieht er sie ja vorher an.
Nee, ich sag nur, also weil natürlich kannst du theoretisch auch die Hose zuerst anziehen, aber dann musst du halt das Hosenbein wieder hochschieben, dann die Socke, dann das Hosenbein wieder runter. Das ist ja alles total unbefriedigend. Viel befriedigender ist ja, wenn du die Socke schon schön hochgezogen hast und dann gleitet da so das Hosenbein dran entlang hoch. Und genauso ist es dann auch schon befriedigend, wenn du das Unterhemd schon anhast und das die lange Hose, die fügt sich dann da so nahtlos rein. Und dann muss ich sagen, in dem Zustand bleibe ich erstmal eine Weile, weil im Winter musst du allerlei Sachen richten, ne?
Ja, ja.
So, also du musst halt deine Flaschen richten, du musst dann irgendwie dran denken, du hast dann noch so 12 Halstücher und Mützen und sowas. Also ich habe zum Beispiel immer so eine Kombination aus so einem, ich sag mal so ein Nackending, das ist jetzt nicht so ein richtiges Buff, sondern eher so ein Nackending, und dann ziehe ich zusätzlich immer noch einen Buff an und eine Mütze. Das heißt, ich habe schon allein im Kopfbereich habe ich drei Sachen.
Bist du ein Mützentyp?
Und ich bin auf jeden Fall Mützentyp, ja.
Ich fahre immer Stirnband.
Ja, weiß ich nicht. Das ist dann halt oben kalt, ne?
Nee.
Ja, Junge, du trainierst ja nur bei gutem Wetter. Ja, das ich fahre ja hier auch, ich muss ja das Königreich auch bei Schnee und Eis verteidigen. Bin ich übrigens gestern ohne Scheiß, ne, bin ich von einem angefeuert worden, so hier mit Verteidigung des Königreichs.
Ernsthaft? Ja, ist geil.
Geackert habe am Königstuhl. So, auf jeden Fall, es gibt so allerlei Items im Wintertraining, Handschuhe, Weste oder Regenjacke, die man dann noch so zusammensuchen muss, und obwohl ich gut organisiert bin, gebe ich zu, dass sie nicht immer exakt da liegen, wo man sie gerne hätte, und dann fängt man an, in der Wohnung rumzulaufen, und wenn du in dem Zustand, wenn du da schon deine Thermojacke anhast, ne, Alter, da fängst du schon an zu schwitzen, bevor du überhaupt raus bist, das hasse ich richtig.
Ja, das ist eine Katastrophe.
Deshalb zuerst alles fertig machen, wenn man Socken, lange Hose und Unterhemd anhat, weil dann ist man gut temperiert für den Innenbereich und kann erstmal alle Sachen zusammensuchen, bevor man sich dann final anzieht.
Absolut goldrichtig. Genau, und deswegen habe ich diese Frage gestellt, weil ich wusste, dass Max Warscheid da auch nochmal, wie der allgemeine Radsportler einen anderen Zugang zur Kurve hat, hat der Max nochmal einen ganz anderen Zugang zum Anziehen. Da kann man sich einiges von Tipps mitnehmen, weil es gibt nichts...
Ja, dafür mal ein Bambi.
Dafür mal ein Bambi, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so leicht angeschwitzt in deine Wintertrainingsanlage starten musst und dann in den ersten Minuten schon merkst, wie es dir so die Erkältung in die Bronchien reinzieht, ey. Das ist richtig scheiße. Aber ja, okay. Ja, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Also so richtig können wir Radsportler eigentlich gar nichts, außer vielleicht Airport-Case aufmachen und zumachen und halt uns anziehen, was jetzt auch nicht so die allerspektakulärste Fähigkeit ist.
Ja, da geht es irgendwie so um das Gesamtkonzept, ne? Vom aufs Rad steigen bis runterkommen und so weiter. Mhm. Aber um jetzt nochmal den Rückverweis sozusagen auf das Autofahren und so weiter und auch das Wintertraining zu leisten. Ja, habt ihr auch das Gefühl, dass normale Leute, also einfach ganz normale Autofahrer, gar nicht einschätzen können, ob die Straße glatt ist oder nicht?
Ja, muss ich mich jetzt leider outen. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht, aber kann ich im Auto auch nicht so gut einschätzen. Kann ich wirklich nicht so gut einschätzen.
Ja gut, aber ich meine, du weißt ja schon, so wenn es jetzt unter 4 Grad ist, hat der Reifen halt nicht mehr denselben Grip wie bei 20 Grad und Sonne. Und wenn es jetzt halt so um den Gefrierpunkt ist und die Straße ist vielleicht noch so ein bisschen feucht, dann muss man ja schon halt drauf hoffen, dass da einfach Salz liegt, weil ich habe den Eindruck, dass die allermeisten Autofahrer halt, die fahren im Winter immer so, als ob überall wirklich perfekt gestreut ist. Und ich denke mir immer, ja gut, also wenn jetzt halt diese Kurve hier nicht gestreut wäre und du wärst da bei den Witterungsfeldern so reingefahren, da wärst du halt sofort rausgeflogen.
Aber das ist eine witzige Beobachtung, finde ich. Die habe ich immer bei Leuten, die gerade mit dem Radsport angefangen haben. Teilweise, also es gibt Leute, die fahren perfekt bergab, weil sie technisch das einfach perfekt machen. Also die fahren eine perfekte Linie, die bremsen perfekt an, die haben richtig Gefühl. Und dann gibt's aber Leute, die fahren genauso schnell die Abfahrt runter, weil die einfach komplett die ganze Zeit völlig lebensmüde in jede Kurve reinlenken. Und ich habe das Gefühl, dass wenn du noch nicht weißt, weswegen man alles stürzen kann, dann habe ich das Gefühl, dass manchmal die Leute dann, also wenn die Risiken einem nicht bewusst sind, so wie ich mit 18 noch immer mit einer 60 durch jede Ortschaft geschossen bin, weil ich nicht daran gedacht habe, dass da irgendjemand rauskommen kann, habe ich manchmal so das Gefühl, das ist dann wahrscheinlich bei den Autofahrern auch so, wenn man gar nicht weiß, dass es irgendwo glatt sein könnte oder mal in so einer schattigen Kurve eben noch ein bisschen Moos auf der Straße sein kann oder sowas, dann sendest du da halt komplett rein, und wenn es halt immer gut geht, dann denkst du dir ja auch dann irgendwann, ja gut, funktioniert ja offensichtlich.
Also ich bin gestern zum Beispiel mehrfach den Königstuhl hochgefahren, weil ich Intervalle fahren musste. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vor Beginn des Trainings ein bisschen ungutes Gefühl gehabt, weil ich wusste, gestern ist definitiv kein Tag, um eigentlich auf der Straße zu trainieren, weil es war halt nachts irgendwie -8 oder sowas.
Mhm.
Dann hast du halt ultra Bodenfrost, und selbst wenn die Lufttemperatur höher ist als 0, ist es ja immer noch so, dass einfach der Boden extrem kalt ist. Dann kannst du ja trotzdem so überfrierende Glätte haben, obwohl gestreut ist und weiß ich nicht was. So, dann bin ich dann den Königstuhl hochgefahren, und ich habe mir wirklich bei dem langsamen Hochfahrtempo, das erste Mal bin ich einfach komplett easy gefahren, habe ich mir wirklich angeguckt, so wie viel Salz liegt hier.
Mhm.
So, wie doll sind die Ränder von den Straßen eingefroren, weil die Straße, die friert ja dann halt immer so von außen nach innen, und am Rand ist ja dann oft noch so raureif. und habe dann zwischendurch auch mal so ein bisschen so Hinterrad blockiert und geguckt, wie rutschig ist das hier.
Das mache ich im Auto auch immer. Also wenn man, also nicht Hinterrad durchdrehen, aber wenn man, wenn es so Schnee und Eis ist oder man nicht weiß, wie die Straßenverhältnisse sind, dann und man rollt so langsam los, dann macht man doch mal so eine, also in einem langsamen Tempo macht man wie so eine Gefahrenbremsung, oder nicht? Ja. Und schaut, okay.
So eine Bremsprobe, rutschig. Hat mein Vater einmal gesagt.
Genau. Das macht den Reifen auch schön warm. Das machen die in der Formel 1 ja auch, damit die Bremse heiß wird und so.
Ja, auf jeden Fall kamen mir dann halt viele Autos entgegen und haben mich überholt. Und ich muss ehrlich sagen, also da ist jetzt auch nichts passiert oder so. Aber bei manchen habe ich mir gedacht, so Digga, Alter, die Kurve, die kann halt auch glatt sein, ne? Du fährst hier halt einfach runter und hast halt so komplettes Gottvertrauen oder denkst halt einfach nicht drüber nach, dass hier perfekt die Straßenwacht da war, aber es ist halt immer noch morgens und man weiß es ja auch einfach nicht.
Ja, Max, aber da haben wir uns doch auch letztens drüber unterhalten, wie man als Radsportler bei diesen winterlichen Temperaturen, wenn man einem das bewusst ist, dass es theoretisch auch glatt sein kann oder man die Erfahrung schon mal gemacht hat, wie man dann so anstatt mit einer 60, mit einer 35 durch die Serpentine fährt und es ja aber eigentlich so ist, es ist eigentlich, also klar, die Gefährdung, dass da irgendwas richtig Schlimmes passiert, ist bei der 60 halt schon höher als bei der 35. Aber wenn es glatt ist, maulst du dich halt trotzdem eigentlich genauso ab.
Ja, ja.
Also ist ja wirklich völlig, wenn es wirklich richtig spiegelglatt ist, hast du keine Chance, egal. Also bei allem über 10 km/h stürzt du halt einfach.
Ja, absolut. Also genau, der Punkt ist ja so, bei wenn es regnet, dann kann man theoretisch auch mit der Geschwindigkeit fahren, die... Also mit der maximalen Regengeschwindigkeit kann man fahren. Wenn man jetzt keinen Bock hat, Risiko zu gehen, dann fährt man halt mit der 90-prozentigen Geschwindigkeit von der maximalen Regengeschwindigkeit und ist damit eigentlich relativ safe, wenn man das routiniert einschätzen kann. Aber genauso wie du es gesagt hast, bei Glätte, wenn es theoretisch glatt wäre, dann muss man halt, dann reicht es nicht mit 50% oder mit 40% der Geschwindigkeit zu fahren, sondern da muss man halt mit 5% fahren, halt einfach komplett Schrittgeschwindigkeit. Aber ich bin dann halt auch die Abfahrten wirklich super, super langsam runter. Weil ich mich halt auch in so Bedingungen definitiv schon gemault habe. Und ich finde, es ist halt einfach extrem schwer einzuschätzen. Und dann denke ich mir manchmal so, better safe than sorry in so einer Situation. Also mir haben da auch Leute geschrieben, wie ich das machen würde, dass ich bei den Bedingungen draußen fahre, weil sie halt Schiss hätten. Und dann muss ich halt sagen, ja gut, habe ich auch, ne? Also ich denke halt auch, die Gefahr, die ist halt voll gegeben.
Ja.
Und deshalb fahre ich halt einfach ultra langsam runter.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich muss generell sagen, jetzt hier so Radfahren bei Minusgraden, also wir haben das ja früher einfach auch immer gemacht in der Eifel. Es ist ja im Winter, würde ich sagen, jetzt dann doch überdurchschnittlich häufig minusgradmäßig. Und ich finde es tatsächlich eher faszinierend, wie viel Grip bei Minusgrad auf einer Straße immer noch ist. Weil in der Regel ist ja wirklich, also 99,9% aller Straßen sind ja fahrbar, wenn da jetzt nicht optisch irgendwie Schnee drauf liegt oder sowas.
Also deshalb ist es bei mir auch so, also es ist halt definitiv nicht geil fürs Training, aber wenn die Witterungsbedingungen kritisch sind, dann fahre ich auch definitiv große Straßen und nicht mehr die kleinen Feldwege, weil ich meine, ein kleiner Feldweg ist ja halt offensichtlich nicht irgendwie gestreut oder geräumt oder sonst irgendwas.
Da habe ich Richard auch immer richtig verflucht früher, wenn wir durch die Eifel gefahren sind und Richard einfach immer die Strecken fahren wollten, die wir auch im Sommer gefahren sind. Und wir sind dann halt einfach so komplett im Tiefschnee gelandet. Richard hatte mega Spaß und ich dachte mir einfach, was tue ich mir hier an?
Junge, auch mal das Glas, das halb volle Glas auch mal sehen. Auch mal hoffen.
Was ich in dem Zusammenhang auch wild finde, und da würde mich mal interessieren, wie euch das geht. Jetzt, nach vielen Jahren Radsport, habe ich ja gute Bekleidung, würde ich sagen. Also trotzdem wundere ich mich nach wie vor, dass es in vielen Situationen keine richtig angemessene Bekleidung gibt. Zum Beispiel habe ich mich gestern gefragt, warum gibt es eigentlich keine Handschuhe, die an der Außenseite von der Hand so komplett mit so einem Regenjackenmaterial überzogen sind.
Wie meinst du das?
Ja, also dass man den Handschuh nicht komplett in so Regenjackenmaterial einpacken kann, ist klar, weil dann schwitzen die Hände und dann werden die halt feucht und dann auch kalt. Aber so zumindest die Außenseite müsste man doch eigentlich mit so einem richtigen Windstopper und wasserdichten Material einpacken, dass zumindest von außen die Kälte nicht so reinkommt.
Aber gibt's, also zum Beispiel bei Ryzen ist es so, da gibt es so ein Fach vorne drin und da kann man sich so einen Überzug quasi nochmal über die Handschuhe ziehen. Ich weiß nicht, ob der 100% regenabweisend ist oder nicht, aber es gibt auf jeden Fall diverse Hersteller, bei denen sowas gibt, aber halt nicht in, das sieht ja dann auch immer so aus, als ob die wie so ein, kennt ihr diese Leute, die sich über ihre Helme in der Stadt diese Neon, diese Neonüberzüge, die sind, glaube ich, eigentlich für ein Fahrradsattel. Die ziehen die sich ja manchmal auch über einen Helm. Nee, ich glaube, es gibt beides. Und das gibt's auch schon für Hände, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Okay. Ja gut, also dann gibt's auch noch so ein Lifehack aus Skandinavien, aber da muss ich ehrlich sagen, da friere ich lieber. Die haben so wie so Neoprentaschen an den Lenker fix montiert, wo du dann deine Hände reinschiebst.
Das haben diese ganzen die Volt-Fahrer und Lieferando-Fahrer, die bauen sich das immer aus Alu, aus so Krepppapier, wickeln die sich dann so Taschen an den Lenker dran.
Nee, es gibt so Lenkerhandschuhe, oder? Die kannst du
ja, so Lenkerhandschuhe, ja, genau. Ja, ja. Die werden halt so irgendwie so um den Lenker geschnallt, dass du die Bremsgriffe greifen kannst. Ich glaube, du kannst dann wahrscheinlich nicht mehr Unterlenker fahren, sondern nur noch Oberlenker oder Bremsgriffhaltung halt. Aber das ist mir zu doll. Also das, wie gesagt, dann halt lieber abgestorbene Finger. Aber anyway, finde ich es halt trotzdem, wie gesagt, ist die Radsportkleidung, die hat sich krass verändert, aber trotzdem in manchen Situationen, da stehst du dann halt irgendwie bei Paris-Nizza am Start, sind halt 5 Grad und Regen und da denkst du dir, ja gut, was ziehe ich jetzt an? So richtig was gibt's halt nicht, weil entweder du ziehst halt so richtig krasse Sachen an, wie so eine Regenhose, die man so in der Stadt anhat, das ist dann halt unmöglich, weil dann explodierst du vor Hitze, oder du frierst halt 200 Kilometer lang. So, die Möglichkeiten hast du.
Ja, aber das ist, glaube ich, euer Einsatzgebiet ist wahrscheinlich zu spezifisch. Also, das ist
ja. Dann, aber ja, aber anyway, was mir dann aber aufgefallen ist, meine Radsportbekleidung jetzt ist viel besser als vor 15 Jahren, als ich so grob angefangen habe. Und wir sind halt damals auch, wie du gerade gesagt hast, Richard oder Tobi, du hast auch gesagt, in der Eifel trainieren gefahren. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das damals schlimmer gefunden hätte als heute. Und dann habe ich mich gefragt, wird man dann einfach so eine und passt sich sozusagen den aktuellen Gegebenheiten an?
Boah.
Also wisst ihr, wie ich meine? Also passt man sich dem aktuellen Leidenslevel an und denkt so, okay, das kalt ist jetzt auch schon kalt oder wird das Training intensiver und es wird dann halt doch kälter oder wie ist das? Weil, also die Klamotten damals, die waren halt ein kompletter Witz, ne? Also bis ich Profi geworden bin, hatte ich keine vernünftige Regenjacke, sondern ich hatte nur diesen Plastikmüllüberwurf, den früher jeder hatte.
Aber ich glaube, das ist eine komplette Gewöhnungsfrage. Also erstens glaube ich, dass man damals einfach deutlich mehr Schichten angehabt hat. Also weiß ich, dass ich selber dann einfach öfter mal mit 2 Unterhemden, einem Langarmtrikot und einer Winterjacke dann irgendwie gefahren bin. Der sogenannte Zwiebel-Look. Und dann ging das ja schon. Also ich meine, man konnte ja schon mit den Sachen Sport machen, aber man war halt damals, also A, war man halt null stylisch, weil die Sachen überhaupt nicht mehr körperbetont waren, sondern halt einfach so an einem rumgehangen haben. Und dann gab's ja häufig auch noch diese langen Hosen, die keinen Sitzpolster hatten. Also die gab's schon, aber die waren eigentlich immer scheiße, weil die nicht richtig gesessen haben, sondern man ist ja dann eher mit einer kurzen Hose gefahren, hat dann diese langen Überhosen drüber gezogen. Und ich denke, dass das vom Wärmelevel her schon ging. Und dann, glaube ich, ist es wirklich eine Gewöhnungsfrage. Also da passt man sich dann einfach an. Und ich meine, du hast ja im Endeffekt auch keine Wahl gehabt. Also bist du halt einfach gefahren.
Ja, genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte dann erst auch als Profi, erst als ich damals zu NTT gewechselt bin und Assos-Klamotten bekommen habe für den Winter, habe ich festgestellt, also wirklich kein Witz, dann habe ich festgestellt, okay, krass, es gibt für den Winter was anderes als diese Plastik-Thermojacken, die man auch als Vereinsbekleidung immer bekommt.
Ja, das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Aber natürlich auch für die wenigsten Leute relevant, weil ich kann jetzt auch jeden gut verstehen, der sagt, okay, bei -2 Grad muss ich jetzt nicht noch eine Sonntagsrunde drehen. Also da musst du ja wirklich echt sportlichen Anspruch haben, dass du dir das antust.
Trotzdem, alles zwischen 0 und 10 Grad und gerade wenn es ein bisschen feucht ist, sind gute Klamotten ja ein absoluter Gamechanger.
Ja, auf jeden Fall besser investiert als in die meisten anderen Sachen, die man im Radsport sich so kaufen kann. Also wenn du so eine richtig geile lange Hose hast oder sowas, da zehrst du ja auch 10 Jahre von, wenn es wirklich ein gutes Fabrikat ist. Das auf jeden Fall.
Tobi, wie war das bei dir so? Weil du bist ja früher auch im Winter einfach konsequent dann in schlechtem Wetter trainieren gefahren.
Ja, auf jeden Fall. Also Klamotten, da hat sich richtig viel getan. Im Gegensatz zu früher, zu diesen Vereinsklamotten. Ich kann mich auch immer noch entsinnen, wenn man die Klamotten dann ausgewählt hat, dann hat man diese Winterjacke, hat man immer eine Nummer größer genommen. Weil dann wirft die mehr oder hat die mehr Luft und Luft isoliert ist halt rumgefahren wie so ein Windsegel. Aber es hat einigermaßen warm gehalten. Und man hat sich halt wirklich im Zwiebellook alles angezogen, was es gibt. Also teilweise Beinlinge und dann noch eine lange Hose drüber oder was weiß ich. Und ich habe mir damals bei, wie hießen wir da noch, Quota Lotto hießen wir da im ersten Jahr, wo wir alle drei zusammengefahren sind. Da haben wir ja auch Klamotten, Bioracer war das, glaube ich. Und ich habe dann nochmal so eine Extra-Bestellung aufgegeben mit Regentrikot und was weiß ich.
Ja, und das war damals auch das erste Mal, dass wir so ein paar Spezial-Items hatten.
Ja, und das war auf jeden Fall für mich, was Regenrennen anging, auch ein kompletter Gamechanger, wo ich dann sagen musste, krass, es gibt was anderes, womit man fahren kann und man hat halt länger warm und ist länger nicht damit beschäftigt, im Rennen gegen die Kälte anzukämpfen, sondern man ist noch Herr seiner Sinne und kann sich mit dem Rennen beschäftigen und sich überlegen, okay, wie fahre ich jetzt hier das Radrennen eigentlich und nicht nur dran denken, hoffentlich kommt bald die Ziellinie und dann kann ich mich wieder irgendwie aufwärmen.
Ja, ich habe zum Thema schlechtes Wetter habe ich noch eine letzte, ich muss einen kurzen Rant loswerden. Ich pendel ja häufig ins Büro bei uns nach Mainz und das habe ich jetzt in der letzten Woche auch zweimal gemacht. Und es ist ja so, ist auch völlig in Ordnung, ich verstehe auch, warum das gemacht wird, dass in der Regel die Fahrradwege neben den Landstraßen nicht gestreut sind. Also da ist dann halt jetzt bei den aktuellen Witterungsbedingungen halt so eine Mischung aus Eis, komprimiertem Schnee und Asphalt. Also meiner Meinung nach mit dem Rennrad unfahrbar und halt nur, wenn du die Geschwindigkeit um 15, 20 km/h reduzierst und da halt wirklich komplett drüber eierst. Also ist der logische Schritt ja, als Fahrradfahrer auf die Landstraße zu wechseln.
Ja.
Und grundsätzlich, ich meine, ich finde das Anhupen immer ein bisschen dumm, vor allem auf einer Landstraße, wo nichts los ist, aber wenn mich jetzt jemand auf der Landstraße anhubt, dann bin ich jetzt nicht so komplett aggressiv und raste komplett aus, weil ich mir so denke, ja, ist in Ordnung, kannst du wegen mir machen, finde ich zwar unnötig, aber stört mich jetzt auch nicht wirklich. Aber ich hatte das jetzt in der letzten Woche, wurde ich halt wirklich, weißt du, da denke ich mir so, Junge, ich fahre hier um 6.15 Uhr über so eine Landstraße irgendwo, ne? Es ist alles um euch rum, ist komplett zugeschneit. Ihr müsstet nur einmal nach links gucken und ihr seht, dass der komplette Radweg zugeeist ist. Ich habe Licht am Fahrrad und ihr hupt mich hier an, was halt ultra unangenehm ist bei den Umgebungsbedingungen. Ey Junge, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben, also es ist wirklich wie als ob ich so angezündet werde. Ich werde da so aggressiv, weil ich diese Ungerechtigkeit in dieser Situation, ich fühle mich da so ungerecht behandelt, wie wenn du irgendwie in der dritten Klasse Anschiss bekommen hast, obwohl eigentlich der Nachbar geschwätzt hat. So ungerecht behandelt fühle ich mich da. Und am besten sind dann noch die, die dich anhupen, obwohl sie dir entgegenkommen. Da bin ich wirklich kurz vorm Wahnsinn vor Wut.
Wollte ich mal kurz loswerden. Ich versuche mich jetzt gerade nicht zu sehr in die Situation reinzuversetzen, weil so zuzuhören und deinen Ärger zu hören ist witzig, aber sich selber reinzuversetzen macht einen auch ultra aggressiv.
Ich meine, es ist ja auch irgendwie so ein typisches Thema und muss man jetzt auch nicht so breit treten. Aber es mir jetzt gerade halt nochmal aufgefallen, dass es halt einfach manche Leute gibt, die sich selbst dann noch im Recht sehen, wenn ich halt einfach offensichtlich auf dem Fahrradweg nicht fahren kann. Und ich denke mir immer so, ja, ich würde ja gerne drauf fahren, aber ich kann halt nicht. Was soll ich machen, Junge? Das dazu. Und weil wir jetzt gerade eben so lange über Klamotten geredet haben, das ist so eine Frage, die mir schon seit Jahren eigentlich im Kopf rumgeistert. Und vielleicht haben wir, wie beim Thema Waschen damals, auch irgendwelche findigen Hörer oder Hörerinnen, die mir die Frage beantworten können. Oder vielleicht auch ihr, aber ich zweifle da ein bisschen an eurer Intelligenz. Und zwar, was ist das eigentlich, dass schwarze Socken die Beine weniger definiert aussehen lassen als weiße Socken? Also warum ist das so? Ja, da ist großes Schweigen am anderen Ende der Leitung. Jetzt auch keine Antwort.
Du bist halt einfach Psycho, das ist es.
Nein, Max, es ist doch ganz klar, dass die Leute, klar, nicht jeder setzt sich jetzt so sehr mit der perfekten Definition in der Wade oder so auseinander wie ich. Das ist mir schon klar, aber trotzdem muss es ja irgendeinen Grund haben.
Gut, dann ist jetzt hier ein Aufruf an alle Design-Experten, die mit Farben arbeiten und mit Formen und Strichen und weiß ich nicht was. Warum betont eine weiße Socke das Bein besser laut Richard Weinsheimer ist das so.
Hey Max, Junge, es muss doch irgendeinen Grund haben, warum jeder Radsportler immer nur mit weißen Socken rumfährt. Und das ist ja.
Ja, weil weiße Socken halt geiler aussehen.
Ja, pass mal auf.
Das ist auch historisch gewachsen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Definition
ist. Ihr seid so ignorant, das macht mich fast genauso rasend.
Als ob das an der Definition des Beines liegt.
Ja, natürlich,
würde.
Das ist das Unterbewusste, was dahinter steckt, dass ihr das nicht erkennt. Ihr seid ja völlig verblendet.
Also an meinem Kalkbein mit Haaren und blauen Flecken übersät vom Umzug.
Ja, dann noch eine schwarze Socke drauf, dann bist du völlig verloren.
Ja, aber eine weiße Socke sieht genauso scheiße aus gerade.
Nein, ich sag euch, das wird ein richtiges Thema in der Kommentarspalte, weil da glaube ich, dass da mehr Leute auf meiner Seite sein werden, da bin ich mir sehr siegessicher, bin ich mir da.
Ja, also ich gehe bei dir mit, dass weiße Socken sehen generell bei Beinen besser aus als schwarze Socken, weil gerade auch so die Kombination von einem gebräunten Bein, was im besten Fall auch noch gut definiert ist und einer weißen Socke, sieht natürlich top aus.
Ja.
Aber das ist ja jetzt eher so eine Geschmackssache, aber du behauptest ja jetzt einfach komplett, dass die Farbe weiß deinem Bein mehr Definition verleiht. Und das weiß ich halt nicht, ob das stimmt oder ob du einfach nur findest, dass das Gesamtkonzept aus der Kombination gebräuntes Bein, weiße Socke besser aussieht als schwarz, unabhängig von der Definition.
Also ich sag, dass wir irgendeinen Physiker bei uns in den Zuhörern haben, der jetzt erklären wird, dass schwarze Socken das Licht irgendwie aufessen wie so ein schwarzes Loch und dass deswegen die Kanten an deinem Bein nicht so gut angeleuchtet werden.
Ja,
und
wir
deswegen
bräuchten eher so einen Autodesigner, der mit so Formen von Kotflügeln oder so arbeitet.
Ja, es stimmt. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Ja, aber irgendwie müssen wir da rein. Weil, also ich behaupte, das ist so und ich bin sehr, sehr gespannt, ob uns das irgendjemand erklären kann oder ob ich einfach komplett dumm bin. So viel zum Thema Klamotten.
Okay, dann hätte ich jetzt noch einen harten Themencut und zwar wollte ich euch fragen, was haltet ihr davon, dass Simon Yates aufgehört hat?
Fand ich erstmal einfach ultra überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem, was ich aber super cool finde, ist, wenn er happy mit der Entscheidung ist, er hat halt wirklich nochmal auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere einen Strich drunter gesetzt.
Mhm. Wobei der Strich ja, also ja, aber er kam ja ein bisschen so zeitverzögert, ne?
Ja.
Ja, ist dann irgendwie ein komischer Zeitpunkt, weil er sich ja offensichtlich das Wintertraining nochmal angetan hat. Wahrscheinlich auch schon.
Genau, also das fand ich jetzt so ein bisschen, also ich sag mal so aus betriebswirtschaftlicher Sicht so ein bisschen dumm, weil das Geld bis zum 31.12. das hätte er ja eh bekommen, ne? Also wenn er jetzt im November gesagt hätte, so ich habe keinen Bock mehr, dann hätte er noch 2 Monate umsonst bezahlt bekommen. Aber das ist natürlich jetzt eher so ein bisschen Augenzwinkern gesagt.
Ich habe ihn auch auf den ganzen Teamfotos mit dem neuen Trikotdesign und so, da war er auch komplett mit eingeplant. Weißt du?
Ja, der war auch bei der Giro-Präsentation und hat gesagt, dass er gerne wieder gewinnen würde.
Hm. Ja.
Also das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Aber da finde ich, das fand ich krass, weil das sagt ganz, ganz viel über professionellen Sport und die Wertigkeit von Interviews aus. Weil
Stimmt.
Die Leute,
guter Punkt.
Die nehmen das immer für bare Münze, was die Fahrer sagen.
Ja.
Und auch so die Reporter, das kann ich jetzt auch mal sagen, Reporter fragen Fahrer immer vor dem Rennen, so auch zum Beispiel vor so einem Rennen wie Paris-Roubaix, freust du dich, bist du da heiß drauf? Ey, ganz ehrlich, ganz viele Fahrer sind da gar nicht heiß drauf, sondern die machen das halt, weil das dazugehört und weil es wichtig ist, da zu performen und so. Und klar, jetzt vor allem das Rennen für mich persönlich, Mythos und so, ich möchte jetzt auch nicht von mir für alle sprechen, sondern ich sag's jetzt wirklich möglichst objektiv, aber ganz, ganz viele Fahrer sitzen da die letzten Tage vorher im Hotel und sind da alles andere als heiß drauf. Mhm. Das muss man mal aus den Köpfen rauskriegen, dass das alles immer nur geil ist. Und genauso ist das halt mit dem Giro und mit dem Interview von Yates. Natürlich sagt er das, was sie hören wollen, damit er keinen Stress hat und das Interview möglichst schnell abgefrühstückt ist. Aber man muss mal aufhören, den Leuten immer die Worte in den Mund zu legen, so dass sie da ultra Bock drauf hätten und immer zu erwarten, dass das, also als ob das noch so wie Hobbysport wäre, das ist was ganz anderes.
Ja, ich meine, ich denke mir so ein bisschen, okay, wenn der Simon jetzt fragt, ob er beim Giro performen will, was soll er antworten? Soll er sagen, hey, also dieses Jahr fahre ich dahin, um lecker Espresso zu trinken und Gazzetta dello Sport oder wie das auch immer heißt zu lesen.
Ja, aber als ob Simon Yates in so einem Setting wie der Giro-Präsentation, als ob der da dasselbe sagen würde, wie wenn er abends an einem, keine Ahnung, an einem verschneiten Wintertag, wenn er in Andorra sitzt oder was, oder im besten Fall ist er sogar zu Hause in UK, ich weiß jetzt nicht genau, wo der wohnt, und sitzt dann da mit seiner Familie irgendwie um die Weihnachtszeit drumherum und abends auf dem Sofa mit seiner Frau und dann sagt er dann zu der so, ich habe ultra Bock, mich jetzt auf Giro vorzubereiten.
Ja, so im Dezember. So im Dezember, so gerade irgendwie noch so schön Weihnachtsbraten gefressen und dann spricht ihn einer auf dem Giro an, ist ja direkt komplett angezündet, ey. Da wird er am liebsten direkt los.
Da hab ich jetzt aber Lust, wieder 3 Monate auf dem Teide und richtig abzuzehren und mir da die Seele aus dem Leib zu trainieren.
Ich muss aber sagen, also Triathleten nehme ich das ab. Egal, ob die das jetzt auf einer Hobbyart machen oder halt professionell. Ich glaube, die freuen sich wirklich auf Hawaii.
Meinst du?
Glaube ich nicht.
Aber auf glaubst die Belastung als solch? Nee, glaube ich auch nicht. Also das Ding ist ja, das ist ja generell ein super interessantes, um es jetzt hier mal ganz breit zu machen, das ist ja ein menschliches Phänomen, dass man ja Schmerzen und sowas halt immer komplett vergisst. Also wir würden ja alle den Sport nicht machen, wenn wir uns daran erinnern würden, wie uns wenn wir uns wirklich physisch und mental in das exakt gleiche Stadium wie des letzten Hungerass oder als ihm das letzte Mal die Hände abgefroren sind, reinversetzen können. Oder wenn der Max sich jetzt jedes Mal da reinversetzen kann in die Situation, als er 2019 mit 550 Watt durch den Wald von Arnberg fliegt und da völlig am Limit ist und denkt, okay, wenn jetzt ein Stein nur 1 Millimeter höher ist als der nächste, dann maule ich mich hier halt geisteskrank ab. Wenn du dich da reinversetzen könntest, dann würdest du dich ja nie wieder irgendwo an den Start stellen. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass man auch rückwirkend so ein Event wie den Ironman dann auf Hawaii, vor allem wenn man mal da weit vorne war, verklärt man halt komplett. Du erinnerst dich halt nicht mehr an die Anstrengung, aber du erinnerst dich daran, wie du angefeuert worden bist, was das mit deiner Karriere.
Oder wie du auf Podium gelandet bist oder
sowas. Genau, du erinnerst dich an den letzten Kilometer, du erinnerst dich daran, was es mit deiner Karriere gemacht hat und dann fängst du an, das zu verklären und findest es halt so ultra geil. Aber ich glaube, in so ganz ehrlichen Momenten hat man ja eigentlich nur auf das Gefühl hinterher Bock. Und das ist ja eigentlich beim Sportmachen generell so, ne?
Also, ja, ich würde noch nicht mal sagen, das Gefühl hinterher, sondern halt auch da geht es einfach so um dieses Gesamtkonzept. Weil, um jetzt mal ein bisschen weniger großes Beispiel zu wählen, und das ist jetzt dann natürlich dann ein persönliches. Letztes Jahr UAE-Tour Zeitfahren bin ich Fünfter geworden. Mhm. So, dieses Jahr habe ich das mutmaßlich beste Zeitfahr-Setup und deutlich, können wir auch mal an anderer Stelle drüber sprechen, laut zwei Aero-Tests nochmal deutlich die beste CDA, also Windschnittigkeit meiner Karriere. Und natürlich...
Haben die diesen Kopf kürzer gemacht bei Track oder was?
So ungefähr, ja. Also ich sag mal so eher drei Hemdgrößen größer.
Okay.
Oh ja, das wird optisch natürlich sehr sexy. Da helfen dann die weißen Socken auch nicht mehr.
Ist aber auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und natürlich bin ich jetzt, also ich habe jetzt voll Bock darauf, das Ergebnis vom letzten Jahr einzustellen oder, wenn ich sogar einen Traumtag habe, zu verbessern, weil wäre halt schon geil, irgendwie zum Beispiel bei einem World Tour Zeitfahren auf dem Podium zu landen. Wäre toll. Ich habe Lust auf diesen Prozess, das anzugehen. Ja. Aber natürlich, diese Situation, dann da in dem Starthäuschen zu sitzen und es sind noch 3 Minuten bis zum Start, das ist ja die Hölle.
Ja, na klar.
Du sitzt da und keiner sitzt da und sagt so, geil, ey, jetzt habe ich ja richtig Bock, mir 12 Minuten lang sowas von die Lichter auszuknipsen. Und man wird dann halt manchmal so Fragen gefragt, wo ich mir denke, hä? So, können wir jetzt auch mal ein bisschen realistisch sein?
Ich glaube, die einzigen Leute, die Bock haben auf dieses übelst ehrenlose Gefühl, sind Ultracyclists. Weil die machen das ja immer wieder. Und weißt du, was ich meine? Also ich glaube so hier, Freund des Hauses, Robert Müller Pro Cycling. Ich glaube, wenn der so denkt, boah, jetzt wieder 8 Wochen lang schön durch vom Kap der guten Hoffnung bis hoch nach Marokko oder sowas. Geil. Da freut er sich richtig drauf, weil sonst würdest du dich ja nicht nochmal da anmelden. Weil das ist das Gefühl, das Gefühl hat nie so einen harten Ausschlag, sondern es ist ja einfach dauerhaft ekelhaft, weißt du, wenn er so ein Ultrarennen macht. Und da, ich glaube, da erinnert man sich dann schon ganz gut dran, wie das eigentlich so beim letzten Mal war.
Ja.
Ja. Aber noch eine Sache, also ich muss ja sagen, so ein Karriereende wie von Simon Yates, das bietet natürlich auch immer Ansatz für so ein bisschen Verschwörungstheorie, ne?
Weil, boah, das mag ich gar nicht.
Ja, ich auch nicht. Aber das bietet natürlich trotzdem Ansatz, weil man dann so sagt, warum denn jetzt? Gibt es da irgendwelche externen Faktoren? Hat er sich daneben benommen oder sonst irgendwas?
Ja, aber das ist ja auch ganz schnell, also du hast es jetzt nicht ausgesprochen, aber das geht ja dann ganz schnell in Richtung Doping.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass sowas kommen wird.
Also, nochmal, um das ganz klar zu machen, erwarte ich absolut nicht. Ich war ja auch mal ein Jahr Teamkollege mit Simon und ich bin mir 100% sicher, dass es einfach daran liegt, dass er nicht mehr bereit ist, die Opfer zu bringen, die der Sport erfordert, hat er ja auch so gesagt.
Mhm.
Und generell, da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus, mit der Geschichte, Matteo Jorgensen hat ja dann kurz danach dann auch in so einem Interview erzählt, dass er mehrere Monate darüber nachgedacht hat, seinen Vertrag nochmal langfristig zu verlängern. Und da wollte ich euch mal fragen, ob euch da, also mir ist es zumindest so aufgefallen, das schon mal vorwegzunehmen, dass ein bisschen so ein Paradigmenwechsel auch aktuell Einzug erhält, weil Jai Hindley hat ja zuletzt auch ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, so wie der Radsport aktuell läuft, sieht er nicht mehr, dass Leute 10, 15 Jahre Profi sind, sondern eher kürzer. Ist es jetzt irgendwie was Temporäres oder würde der sagen, das kann schon gut sein, dass es in die Richtung geht und dass man da vielleicht auch mal überdenkt, wie man seine eigene Karriere so plant?
Habe ich tatsächlich eine relativ klare Meinung zu. Ich glaube, man unterschätzt, dass einfach ein neuer Typ Mensch Profi werden wird. Ich glaube, dass die Fahrer, die das jetzt haben, dass die alle noch in den Sport rein sozialisiert worden sind unter den in Anführungszeichen älteren, alten Gesetzmäßigkeiten. Und da muss man ja einfach schon ganz klar sagen, war der Radsport vor 10 Jahren, da wurde auch schon mal ein Bierchen getrunken. Also das ist immer so ein bisschen ein totgeschlagenes Synonym für, es war einfach alles ein bisschen lockerer. Ne? Also da konnte man im Winter auch einfach mal jetzt, also Max, du hast jetzt vor 10 Jahren auf jeden Fall noch kein Laktat im Ohr während einer Trainingseinheit gemessen und bist irgendwie schon ab November Intervalle gefahren. So sage ich
jetzt. Nee, also gestern war es auch ganz klar so, ich bin ja, also eben schon erzählt, dass ich Intervalle am Königsstuhl gefahren bin und ich konnte gestern meinen Hausberg mit 500 Watt auf dem großen Blatt hochfahren im Januar. Das konnte ich noch nie, ne?
Mhm. Ja.
Und gut, keine Ahnung, vielleicht hätte ich es letztes Jahr oder vor 2 Jahren auch gekonnt und hab's einfach nicht gemacht, weiß ich nicht.
Du fährst ja jetzt ein kleineres Kettenblatt vorne bei SRAM.
Nee, 54 habe ich.
Achso.
54, 41. Deshalb das Kleine ist jetzt noch größer als das von Shimano, da muss man einfach direkt auf dem Großen bleiben. Nee, aber keine Ahnung, also das hätte ich halt 2018 safe nicht gekonnt, 100% nicht.
Ja, also ich glaube halt einfach, dass der Sport früher mehr Potenzial gegeben hat für Leute, die einfach ein rohes Talent haben, aber vielleicht vom Kopf her jetzt nicht so eine ultraste Maschinen sind. Da gab es, glaube ich, noch mehr Einstiegspotenzial und ich glaube, dass jetzt einfach auch immer mehr ein bisschen komisches Wort dafür, aber so ein bestimmtes Mindset Einzug in den Sport hält und ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, die das dann länger durchziehen können. Kann ich mir vorstellen. Wenn du es nicht anders kennst, dann nimmst du es, das ist genauso wie mit dem Kältebeispiel von vorhin, wenn du es nicht anders kennst, dann nimmst du es, glaube ich, auch nicht so schlimm, empfindest du das auch nicht als so schlimm.
Guter Punkt. Würde ich auch grundsätzlich mitgehen, aber auf der anderen Seite, also Mensch bleibt ja Mensch und jetzt ist es ja einfach so, dass aus der vorhandenen Zitrone Mensch wird halt grundsätzlich mehr ausgequetscht als vorher und klar, du kannst dich, auch ist der Mensch ein Gewohnheitstier, das ist ja so ein bisschen das, was du sagen willst, glaube ich, aber grundsätzlich ist es ja halt so, wenn du eine zu 95% ausgequetschte Zitrone hast, dann ist sie halt einfach schlapper als eine, die du nur zu 80% ausquetschst. Und da frage ich mich halt, führt das dann einfach dazu, dass man sagt, die Zitronen, die werden, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich bleib dabei, die Zitronen werden jetzt einfach dauerhaft zu 95% ausgequetscht, aber die halten dann halt einfach ein bisschen weniger lange? Oder schafft man es sogar, dieselbe Karrieredauer aufrechtzuerhalten und sich da anzupassen? Also das ist so, finde ich, die Frage, oder?
Mhm. Boah. Ja, schwer zu sagen. Ich meine, time will tell, wie man so schön sagt, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich da...
Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Generationending. Also früher war es ja auch ganz normal, 40 Jahre Betriebszugehörigkeit bei einer Firma oder so. Und das hat sich ja in der Gesellschaft auch komplett gewandelt. Beziehungsweise andere also im normalen Berufskontext, nicht im Profisport, ist es ja jetzt völlig normal, mal irgendwie eine Auszeit zu machen. Das ist halt akzeptiert oder dass die Leute da halt einfach ein Umdenken haben. Und ich denke, das macht halt gesellschaftlich, macht das vielleicht auch nicht im Sport halt. Und die jüngere Generation oder Sportler, die jetzt nachkommen, die hinterfragen das. Und die wollen halt eben nicht mehr bis 40 fahren wie einen Jens Vogt. Also das ist gar nicht mehr erstrebenswert.
Mhm. Ja.
Denkst du, ja, okay. Ja.
Und vielleicht verdienen sie jetzt mehr Geld im Sport und dann brauchen die gar nicht mehr so lange fahren.
Ja,
richtig, ja. Also das kann man ja schon auch einfach so als könnte man, finde ich jetzt auch nicht verwerflich, dass man halt sagt, wenn man schafft, durch gute Leistungen und höheres Bezahlen in dem Sport zum Beispiel in 6 bis 8 Jahren vielleicht nicht ausgesorgt zu haben, aber dieselbe finanzielle sozusagen Basis zu legen wie jemand, der 15 Jahre Profi war, dann ist das ja fair enough. Kann man ja sagen, dass das einem reicht. Also finde ich jetzt nicht verwerflich, weil das ist ja auch immer so ein Ding. Das wäre der nächste Rant so von mir bezüglich Interviews mit Profisportlern, dass allen immer so nahegelegt wird, dass man da sau glücklich sein darf, das zu machen und dass das rein aus Leidenschaft geschehen muss. Also natürlich, das ist jetzt auch ein großes Thema, können wir auch mal an anderer Stelle länger zu reden, aber natürlich ist man glücklich, sozusagen über die physischen Fähigkeiten verfügen zu dürfen, aber trotzdem es ist ja nicht so, dass der Radsport das von einem sozusagen zu verlangen hat, den Sport auszuüben, sondern das ist ja die eigene Entscheidung, die man da macht.
Ja, ich glaube, das, wo du ein bisschen drauf hinaus willst, ist so dieses, also klar ist es so, dass wir Fans natürlich im besten Fall Profis dabei zugucken, die unsere Leidenschaft mit der gleichen Leidenschaft im professionellen Setting machen. Gleichzeitig ist es beinahe unmöglich, als jemand, der es professionell ausübt, die gleiche Leidenschaft, die man hatte, als man es noch nicht professionell ausgeübt hat, aufrechtzuerhalten. Und das ist, glaube ich, auch was total menschlich ist, ne? Also, du kannst der größte Radsportfan aller Zeiten sein, wenn du halt einfach 10 Jahre lang hinter jede Tür des Zirkus geblickt hast, dann wird's natürlich auch einfach immer ein Stück weit zum Job. Ich glaube, das ist auch was ganz normal ist.
Ja, total, ja.
Aber Ja, also ich glaube trotzdem, also wenn ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehnen müsste, dann würde ich sagen, dass die Karrieren trotzdem, ich denke, sie werden im Schnitt ein bisschen kürzer. Was aber finde ich, was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass jemand wie Jens Vogt mit 40 heute einfach nicht mehr konkurrenzfähig wäre. Also ich glaube, dass dieses Dieselhafte, was du früher einfach lange Zeit gut gebrauchen konntest im Sport, dass das vielleicht auch ein bisschen weniger belohnt wird heute und dass das deswegen jetzt viele 40-Jährige auch einfach nicht mehr konkurrenzfähig wären. Aber ich glaube, dass sich das ungefähr die Waage halten wird. Und ich glaube auch, bei all dem Performance-Druck, den der Sport mittlerweile mit sich bringt, dass es immer noch Menschen gibt, die so viel Talent haben, die sagen, okay, wenn ich nicht an meinem absoluten Leistungsmaximum fahre, dann kann ich zwar kein Top-10-Rundfahrer werden, aber ich bin immer noch ein sehr, sehr guter Helfer und kann den Sport in einem mir angenehmen Setting immer noch viele Jahre machen. Glaubt ihr das nicht?
Ja, also die erste These, die du sagst, wenn ich das jetzt nochmal kurz zusammenfassen kann, ist, dass du ja sagst, so die Karrieredauer wird durch die physische Leistungsfähigkeit definiert und weniger durch die mentale Durchhaltekraft sozusagen. Und das finde ich auf jeden Fall interessant, da werden wir mit Sicherheit häufiger noch drauf zu sprechen kommen, dass man das so ein bisschen im Blick behält, weil wie gesagt, ich finde halt schon, dass da so ein bisschen aktuellen Wandel einsetzt, da gibt es ja viele Aspekte, wir haben öfters auch schon über Sicherheitsdebatten und sowas gesprochen und deshalb finde ich, dass das Jorgensen-Interview da so ein bisschen in die Richtung einzahlt, wobei er da ja auch noch Faktoren wie Druck als Kapitän etc. Erwähnt. Und das Zweite, was du sagst, war, wenn man sehr talentiert ist, dass man dann auch die Möglichkeit theoretisch hätte, eher im zweiten Glied sozusagen seine Karriere fortzusetzen, ist das richtig?
Ja, zum Beispiel. Oder, aber Max,
glaube,
also zum Beispiel...
Ja, was du angedeutet hast, Richard, also ich glaube nicht, dass ein Pogacar, sag ich jetzt mal, nochmal 3 Jahre fährt, um nur Helferdienste zu machen. Sondern das gibt er sich nicht mehr.
Nee, aber der ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Level.
Oder
aber nehmen wir jetzt mal
einen
Fahrer... Nee, auch nicht, aber ist auch anderes Level. Aber ich meine jetzt eher, sagen wir mal, so ein Fahrer wie Rafa Majka, der hat das ja gemacht. Also der war ja Top-10-Kandidat bei jeder Rundfahrt, wo er gefahren ist, hat dann irgendwann gesagt, ich werde Helfer und ich sag dir, dann wird der nicht, also der wird natürlich immer noch, versteht mich nicht falsch, die trainieren weiterhin ultra hart und um so gut zu sein wie der, musst du halt auch weiterhin hart trainieren. Aber du musst dann vielleicht auch einmal im Jahr weniger ins Höhentrainingslager als Pogacar. Und Max, ich finde, du bist auch ein super Beispiel. Also du bist zwar ultra professionell und ziehst halt dein Training und so seit Jahren immer super diszipliniert durch, aber du bist jetzt auch jemand, der nicht viel mehr im Jahr in die Höhe geht und jetzt sag ich mal jeden Fetz mitmacht. Also du frühstückst zum Beispiel auch noch genau normal, ohne jetzt alles irgendwie abzuwiegen und so und hast da für dich einen Weg gefunden, wie du innerhalb der Professionalisierung des Sportes das Ganze auf einem Level ausüben kannst, wo du mit, wie alt bist du eigentlich, 31 oder 32?
32,
ja. Immer noch den Sport mit der nötigen Portion Spaß, Professionalität und Performance ausüben kannst.
Grundsätzlich gebe ich dir damit recht, also das kann erstmal so stehen bleiben, aber ergänzend möchte ich dazu sagen, dass ich das auch deshalb so mache, nicht nur um da mental irgendwie so eine Balance zu bewahren und auch nicht den Spaß daran zu verlieren, das ist definitiv ein Grund. Also was du gesagt hast, unterschreibe ich grundsätzlich, aber der erweiternde Punkt ist, dass ich auch einfach bei vielen Sachen nicht davon überzeugt bin, dass sich das besser macht. Also beim Abwiegen von Essen, wenn du ein Gefühl dafür entwickeln musst, wie viel wo drin ist und was du eigentlich brauchst, dann kannst du das machen, aber wenn du das Gefühl hast, und das hast du einfach, wenn du lange genug in dem Sport drin bleibst, dann brauchst du das nicht. Und dann macht dich das meiner Meinung nach mental eher so fertig oder schränkt dich so ein, dass es deiner Performance nicht zuträglich ist. Und da denke ich halt wirklich, dass es einige Sachen gibt im modernen Radsport, auch was so diese ganzen Tracking-Devices angeht. Nur mal ein Beispiel, Schlafqualität. Ich denke wirklich, dass das kein Zugewinn ist. Und das ist nicht so, dass ich das grundsätzlich nicht nur deshalb nicht mache, weil ich ja keinen Bock drauf habe, das auch. Aber ich bin mir wirklich 100% sicher, dass mich das nicht besser machen würde.
Bin ich bei diesen Sachen exakt, also bin ich auch zu 100% bei dir, halte ich auch überhaupt nichts davon. Also muss jeder für sich selber wissen, das ist natürlich klar, aber ich persönlich für mich halte da auch nichts davon. Aber das würde ich sagen, geht ja trotzdem auch so ein bisschen in meine Richtung, weil du...
Also beim Höhentrainingslager gehe ich bei dir mit. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, du kannst nur Radprofi werden, wenn du mindestens 4-mal in der Saison für einen Monat in die Höhe gehst, dann würde ich sagen, boah, also dann lieber ein paar Euro weniger verdienen und dann würde ich mein Training, wenn es geht, lieber anders gestalten.
Aber ich hätte jetzt nochmal eine interessante Frage, wie ich finde. Also glaubt ihr, dass dass es vielleicht auch, wie das immer so ist, dass es auch irgendwann einen Gegentrend geben könnte, weil aktuell ist es ja wirklich so, dass alle die ganze Zeit nur noch davon reden, okay, es wird alles immer viel professioneller, wir nehmen Laktat im Training, wir hängen den ganzen Tag nur noch im Höhentrainingslager ab, alles wird getrackt. Was dabei aber außer Acht gelassen wird, ist das, was du gerade gesagt hast, Max, dass natürlich die mentale Komponente, wie man das Ganze absolviert, auch eine Riesenrolle spielt, die meiner Meinung nach auch viel größer ist als die Rolle, die ihr aktuell zuteil wird. Dass es da vielleicht auch einen Gegentrend geben kann, dass man eben sagt, ja, okay, es funktioniert eben vielleicht doch nicht für alle Profis und dass man wieder zurückkommt, mehr sich auf das Zusammenspiel zwischen mentaler Performance und physischer Performance.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das Fass der Performance-Optimierung, das ist bei weitem noch nicht leer. Also ich glaube, dass da noch wirklich viele Sachen kommen werden und da wird es noch viele Trends geben, die man sich so zwecks Performance-Optimierung antun muss. Weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich denke, da kommt noch einiges. Also ich glaube auch, dass es noch viele Sachen gibt, die man theoretisch messen könnte im Körper. Und es ist auf jeden Fall interessant.
Also ich glaube auch, Bergauffahren, dieses Quälen wird ja gerne damit verglichen, das ist, alle legen eine Hand auf eine heiße Herdplatte und wer wegzieht, wird halt abgehangen. Und ich glaube, das ist in diesem aktuellen Trend mit Performance orientiert und das verbessern und das noch optimieren, das ist genauso ähnlich. Und alle haben gerade die Hand auf der heißen Herdplatte und keiner ist gewillt zu sagen, ich ziehe die Hand weg und gehe einen Schritt zurück.
Aber Tobi, da würde ich das Bild einfach mal nehmen und sagen, was ich halt, mein Argument gerade eben, würde eher in die Richtung gehen, aktuell versuchen alle die Temperatur der Herdplatte runterzuschrauben, indem sie physisch sich halt ans Maximum herantrainieren. Aber es wird weniger dabei ein Auge drauf geworfen, okay, wie lange hält man es denn bei der heißen Temperatur wirklich aus, weil es einem einfach grundsätzlich gut geht? Weil ich sag dir das jetzt ganz ehrlich, also ich bin natürlich auch ein psychischer Pflegefall, das haben wir jetzt hier schon mehrfach besprochen, aber bei mir ist es so, wenn ich in ein Rennen reingehe und nicht perfekt vorbereitet bin, also oder ich sag mal, in meinen Augen gut vorbereitet bin, ich habe einfach vernünftig trainiert, ich habe vernünftig gegessen und ich bin jetzt bereit für den Wettkampf. Und ich hänge im Berg in der einer Reihe, dann bin ich halt völlig frei von Druck und von Last, weil ich halt einfach so denke, okay, ich bin jetzt hier einfach da, ich fahre jetzt hier Rennen und es ist völlig in Ordnung, dass ich jetzt hier gerade am Limit bin. Wenn ich aber in so ein Rennen reingehe und denke, ich habe jetzt hier alles gemacht und getan, ich habe alles ausgereizt und ich bin jetzt schon in dieser Situation in der einer Reihe hier völlig am Leiden, dann bin ich halt mental viel, viel schwächer, als wenn ich mir dieses geistige Puffer einfach gelassen habe und mich damit selber ein bisschen austrickse. Und ich sag euch, das macht am Ende deutlich mehr aus, als wenn ich jetzt noch das letzte Intervall gefahren wäre. Bin ich mir ganz sicher.
Das mag für dich individuell zustimmen, aber da vergisst du, was zum Radprofi sein dazugehört, ist in den allermeisten Fällen auch eine gewisse Form der Realitätsverdrängung.
Ja.
Weil wenn du nicht einer der absolut allerbesten bist, kriegst du halt einfach das ganze Jahr über auf die Schnauze und die Momente, in denen du austeilen kannst, die sind wirklich rar. Und trotzdem bist du damit einer wirklich der, keine Ahnung, besten 200, 300 oder sowas auf der Welt. Und dir fehlt das halt einfach, diese Realitätsverzerrung, dass du dir trotzdem einredest, dass du super gut bist. Und die haben manche Profis mehr, die haben andere weniger. Manche haben das ein bisschen zu viel, das ist dann auch extrem nervig. Manche haben es ein bisschen zu wenig, sind deshalb ein bisschen zu unselbstbewusst, aber das gehört halt safe dazu.
Ah, ist ein guter Punkt. Da hast du natürlich auch nochmal mehr Einblick in die psychische Gedankenwelt von Radprofis. Ja, aber es ist ein sauspannendes Thema. Also macht richtig Bock, darüber zu reden, finde ich, weil es echt richtig interessant ist.
Was auch spannend ist, und da hätte ich noch ein kurzes Rausschmeißer-Thema, auch mit psychischem Touch sozusagen, waren die australischen Straßenmeisterschaften der Männer. Habt ihr davon was mitbekommen? Zumindest mal ein Reel gesehen oder irgendwas Ähnliches?
Heute Morgen beim Aufstehen.
Ich habe es auch ein bisschen gesehen, ja.
Dann schildert mal ganz kurz, wie habt ihr es wahrgenommen?
Also ich habe es als Sidekick an sein altes, also der Sieger vom Männerrennen hat ein Interview gegeben nach dem Ziel und ich habe es als Sidekick an sein altes Team DSM gesehen, das ihn ja nach 4 Jahren Profi-Dasein quasi fallen gelassen hat und gesagt hat, aus dir wird kein Rennfahrer mehr. Irgendwie sowas, oder?
Okay, ja, das ist ja schon mal interessant, weil, also die Story
beziehungsweise
für alle,
er hat noch eine gewisse Person genannt, über die ich kenne sie nicht persönlich, aber ich habe schon viel drüber gehört, Der Name ist Rudi Kemner. Weder verwandt noch verschwägert mit Lennart Kemner, oder?
Echt? Das habe ich überhaupt nicht. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass da jetzt noch Verbale. Also ich weiß halt, dass er jetzt wieder Kontinentalfahrer ist und vorher halt bei DSM gefahren ist. Aber ansonsten, dass es jetzt wirklich richtig Gossip gab nach dem Rennen, habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen. Sehr geil.
Genau, also sorry, so der war bei Picnic Post NL letztes Jahr noch Profi. Also hatte, da war er 2 Jahre Profi und vorher 2 Jahre im Development Team und der Mann heißt Patrick Eddy. Aber das finde ich auf jeden Fall super interessant, Tobi, dass du den Aspekt wahrgenommen hast, weil ich bin da natürlich dann auch ein bisschen gebiased, mir ging es ja in erster Linie darum, dass das Team Jaguar Alula sich wirklich komplett blamiert hat.
Ja, die waren doch mit dem zusammen zu zweit vorne, haben sich ja die ganze Zeit irgendwie angeguckt und dann war ja auch mal so eine Situation, wo Plapp, glaube ich, noch hinten war und sein Teamkollege war dann solo vorne, der ist in das Loch zugefahren und dann, also es war wirklich eher so Tom Bohm.
Genau, also die Grundsituation war so, dass 10 Kilometer vor Ziel hatte Durbridge, also fahren für Jaguar Alula, war solo an der Spitze und hatte fast 1,20 Vorsprung auf eine größere Gruppe. Und aus der Gruppe, in der auch, also ich sag jetzt mal, es waren so 15, 16, vielleicht 20 Mann, kamen immer wieder Attacken, aber da waren auch, ich würde sagen, circa 5 Leute von Jaiko drin. Und letztlich hat sich dann der Patrick Eddy daraus gelöst und es gab ein bisschen Hin- und Hergespringe und es hat sich eine Gruppe gebildet mit O'Connor von Jaiko, mit Luke Plapp von Jaiko und einem Teamkollegen von Patrick Eddy und eben dem Eddy himself. Und long story short, am Ende ist Plapp halt von vorne gefahren, hat seinen eigenen Teamkollegen aufgefahren und hat sich halt komplett dumm absprinten lassen. Also wirklich,
ja.
Ich habe das geguckt, nicht live, aber die Aufzeichnung vom Rennen und sowas habe ich im Radsport selten gesehen. Das fand ich wirklich hardcore. Dass man dieses Ding bringt.
Ja, ich find's gut, dass du das jetzt gerade so sagst. Man hat's ja gerade eben gemerkt, ich bin da jetzt so ein bisschen drumherum getänzelt, weil ich dann immer so ein bisschen mich zurückhalten möchte, hier Profis bei der Arbeit zu kritisieren. Aber jetzt, wenn die Kritik vom Profi an den Profi kommt, dann kann ich mich da vielleicht einfach mal so anschließen. Also für alle, die es nicht gesehen haben, kann man sich aus sporttaktischer Sicht auch gerne mal mit dem Nachwuchs angucken.
Also man sieht halt ganz, ganz krass, der Luke Plapp, der hat letztes Jahr, muss man auch ehrlicherweise sagen, hat er dem Durbridge den Titel geschenkt, weil Durbridge kommt aus Perth, wo die australische Meisterschaft das erste Mal stattgefunden hat und die waren am Ende beide zu zweit vorne. Das heißt, es ging einfach nur darum, wer von Jaiko gewinnt und Plapp hat dann zu Durbo gesagt, wenn er stark genug ist, um bei ihm am Berg mitzufahren, und zwar so schnell zu fahren, dass sie von hinten nicht mehr kommen, dann kann er am Ende gewinnen. Ist ja auch erstmal eine recht selbstbewusste Ansage.
Ja.
Und hat das dann auch sehr edel gelöst, hat dann Durbo gewinnen lassen und ist dann auch sogar ganz an die Straßenseite gefahren auf der Ziellinie, damit er nicht auf dem Siegerbild drauf ist. Also das war ein sehr korrekter und feiner Zug, muss man ganz klar sagen. Aber man muss halt leider auch sagen, das, was er damals gemacht hat, das hat er gestern komplett selber eingerissen.
Ja, also ich sag mal so.
Weil man hat ihm so in jeder Pore in jeder Faser seiner Handlung hat man ihm angesehen, ich habe das Zeitfahren verkackt vor 2 Tagen, ich möchte heute unbedingt australischer Meister auf der Straße werden, unbedingt. Ah. Und er war auch bestimmt der stärkste Fahrer im Rennen, aber er hat halt einfach dafür gesorgt, dass Team Jaiko Alula, also man kann das nicht anders sagen, ne? Die haben halt richtig reingeschissen.
Ja, das war so wie wenn früher, wenn Bora irgendwie mit 6 Mann am Start steht, also Bora Hansgrohe damals noch, wenn du halt 6 Fahrer oder 8 Fahrer, wahrscheinlich sind es bei Jaiko noch mehr, irgendwie bei der nationalen Meisterschaft am Start hast, dann musst du das gewinnen. Also das ist ja auch teamintern ganz klar Ansage und für Jaiko ist dieser australische Meister, sind jetzt ja weder, also bei den Männern, die Frauen haben es ja rausgerissen, mit 1 und 2, wenn ich mich nicht irre, haben die Männer ja wirklich sowohl beim Zeitfahren, das ja von Jay Vine, der ja bei UAE fährt, gewonnen wurde, als auch eben im Straßenrennen keinen Titel mit nach Hause genommen und ich glaube, da ist jetzt dann direkt schon mal schön im Januar im Team so ein bisschen, bin ich froh, dass du das Team verlassen hast, Max, weil da kriegst du das jetzt nicht mit.
Ja, ist auf jeden Fall nicht so geil, weil Durbridge ist wirklich auch so ein Teamkollege. Wenn einer verdient zu gewinnen, dann der, weil der macht halt das Ganze ja einfach nur Teamarbeit.
Mhm.
Und Luke Plapp ist ja mit Grand Tour Etappensieg und so weiter, der ist ja einfach ein Star des Sports. Und ich kann sehr gut verstehen, dass man da auch gerne australischer Meister werden will, weil das ist halt für die Jungs auch super wichtig. Ist für jeden wichtig, der nationale Titel, aber das war halt einfach leider ein komplettes No-Go und du hast es gesagt, die Damen von Jaico haben alle drei Wettbewerbe gewonnen. Bei den Australiern gibt es ja auch noch das Kriterium, was ich übrigens auch geil finde. Also das sollte man vielleicht auch mal in Deutschland so in die Meisterschaftswoche integrieren. Mhm. Im Zweifel von RTF ausrichten lassen. Und die Männer haben leider keinen Titel geholt. Und ich bin dem Team nach wie vor sehr verbunden. Also es ist jetzt wirklich absolut nicht als Nachtreten oder sonst irgendwas zu werten. Im Gegenteil, sondern es hat mir wirklich in der Seele wehgetan, das zu sehen.
Mit Richards Frage oder mit Richards Anmerkung, dass du ja nicht mehr in dem Team bist, hätte ich jetzt eine Kinder-Fan-Frage. Wann ist denn der Punkt, wenn man das Team wechselt, dass man da aus der WhatsApp-Gruppe rausfliegt?
Hervorragende Frage. Geile Frage.
Also es gibt ja immer verschiedene WhatsApp-Gruppen. Es gibt einmal die WhatsApp-Gruppe, wo alle drin sind, inklusive Team-Management und so weiter. Und da wird sich dann gegenseitig zu Siegen gratuliert oder da werden große Ankündigungen gemacht, organisatorischer Natur. Und da wird man so im November einmal übergreifend rausgekerchert. Also da kommt dann eine Nachricht so, wir wünschen euch und allen, die im Team nicht mehr sind, alles Gute auf eurem weiteren Weg und tschüss. Und dann wird die WhatsApp-Gruppe praktisch gecleant von dem Administrator, der dafür zuständig ist. Und dann gibt es immer noch eine WhatsApp-Gruppe mit Fahrern. Und da kommt dann meistens dann auch von, also man hat dann zum Beispiel pro Team immer so einen CPA-Representative. Das ist so ein bisschen so wie der Klassensprecher früher. Oder der, nee, Klassensprecher trifft es eigentlich nicht, der Klassenbuchführer. Also CPA ist ja die Fahrerorganisation und als CPA-Representative muss man halt so ein bisschen administrative Sachen machen und nimmt seinen Teamkollegen damit Arbeit ab. Immer geil, wenn das jemand freiwillig macht. Und der ist dann meistens auch dann in Charge dafür, die Leute langsam mal zum Austreten zu bewegen. Und spätestens, wenn dann diese Nachricht kommt, die ist dann in der Regel deutlich freundlicher als die in der offiziellen Gruppe. Die ist dann so nach dem Motto, Jungs, das Jahr hat noch, hat zwar noch 4 Wochen und wir wünschen euch alles Gute. Und dann, keine Ahnung, jetzt sind hier schon mal die Neuen dabei und welcome. Und das ist dann spätestens der Moment, wo man sagt so und tschüss.
Falls das Gehalt dann nicht mehr kommt, muss man dann aber schon eine E-Mail schreiben. Kann man dann nicht mehr per WhatsApp klären. Muss man dann natürlich.
Ja, ich hatte
aufpassen.
Auch, also die Team-E-Mail-Adresse, die es ja auch gibt, die wird dann auch irgendwann gecancelt. Und da kann ich aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, besser da den Account auf dem eigenen Laptop noch nicht löschen, weil vielleicht braucht man den nochmal und dann sind halt alle E-Mails weg.
Ja, das ist schon schlecht. Das ist dann schlecht. Ja, perfekt. Ja. Mit herrlichen WhatsApp-Insights aus dem Profiradsport würde ich sagen, leiten wir mal so langsam das Ende der Folge ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten noch 2 bis 3 herrliche Sport-Soforthilfen, die müssen wir nächste Woche auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Also es ging in die Richtung Beziehung mit Radprofis, also spicy Themen. Ne? da wird es auf jeden Fall in der nächsten Woche sexy, das kann ich schon mal teasern. Aber das sparen wir uns auf und mit Erotik im Hinterkopf verabschieden wir uns. Hat Bock gemacht, Jungs. Ciao, ciao, bis nächste Woche.
Ciao.
Bis dahin.